herzlich willkommen zurück nach unserer kleinen Pause. Julie ist wieder gesund und wir haben eine Gästin da. Wer es ist, erfahrt ihr gleich. Jetzt erstmal Abfahrt.
Abfahrt.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt auf dem Tarmac.
So, wer bist du denn?
Ich bin Tanja.
Na bitte, die Tanja ist da. Fantastisch.
Tada.
Vielleicht den Nachnamen noch sagen?
Erat.
Achso, schon könnte jede Tanja sein.
Ja.
Wir haben Sonntag, wir sind in Berlin und wir leben noch. Wir hatten gestern.
Wir haben gestern überlebt.
Wir haben gestern überlebt, 100 Jahre Standard. Ja, und es war, also ich dachte erst, ich schaff's nicht rechtzeitig und stehe vor verschlossener Tür, alle pennen noch, aber nee, alle sind top motiviert.
Ja, ich war auch überrascht, dass ich war auch tatsächlich schon früher zu Hause, als ich erwartet hätte. Ich dachte, das wird wilder.
Na, es war wild, aber ich glaube, wir haben uns alle so ein bisschen, weil wir Profis sind, einfach so ein bisschen zusammengerissen. Wir waren alle drei gestern auch in unserer 10-jährigen Party bei uns im Showroom und Julie, du hast aufgelegt, Tanja hat gefeiert und ich habe ein bisschen den Gastgeber gemacht zwischendurch. Wir hatten also alle Hände voll zu tun, aber es war auf jeden Fall geil. Waren super viele Leute da. Wie viele, was schätzt ihr, wie viele Leute waren da?
Na, ich würde schon so sagen, zwischen 7.000 und 8.000 Leute. Ja. Nee, aber ich würde sagen, als der Laden richtig voll wird, was, keine Ahnung, ich würde über den Abend, würde ich locker sagen, waren bestimmt 200 Leute, ja, 250. So, die so rein und raus, ja. Und wo es richtig voll war. Das war ja bis am Ende voll.
Ja.
Weil wir hatten ja auch morgens den Ride. Ja. Und da hat mich auch dann abends jemand gefragt, ja, wie viele Leute waren denn da? Ich so, ja, viele. Aber ich habe auch überhaupt gar kein Gefühl.
Ich kann es auch überhaupt nicht einschätzen. So Menschenmengen, guck mir das dann immer an und fange dann so bis 10 an zu zählen und guck dann, okay, wie viele von diesen 10 Menschen sind denn schon da?
Ja.
So, aber ich kann es auch nicht zuordnen. Es war auf jeden Fall sehr gut. Viele, viele auch extra angereist aus München, aus Ingolstadt sind welche angereist. Ne? Das war richtig gut, ey. Das war schön. Da ging es um 19 Uhr ging es los. Wir haben natürlich organisatorisch davor schon noch ein bisschen was zu tun gehabt. Und es ist richtig absurd, weil es hat alles geklappt. So, wir hatten so Ideen und es war aber alles umsetzbar am Ende. Und das war
außer der Trommelwirbel, der war verzögert.
Oh ja, was war mit dem Trommelwirbel los? Als wir das, genau, wir haben ja um 21 Uhr unser spezielles 10 Jahre Jubiläums Edition Triebwerk vorgestellt und da gab es keinen Trommelwirbel.
Also der Trommelwirbel, muss ich sagen, in der Situation, wie es lief, war perfekt. Weil erstens war, ja, Julie, wir machen 19 Uhr Party, es geht so bis 10. Ich so, taub, perfekt. Dann meinte Alex vor 2 Tagen so, ja, es wird schon so bis 12, 1 Uhr gehen. Ich so, yo, okay, gut. Also muss ich nochmal ein paar Tracks dazu ballern. Und sonst mach dein Ding, dachte ich, perfekt, gut. Auf jeden Fall gab es diesen Trommelwirbel, als das Special Bike vorgestellt wurde, was auch in so einer Kunstbox, also für die Leute, die wissen, wie man Gemälde transportiert, die werden in so Holzverschlägen oder Holzboxen transportiert mit Branding von Standard, nice gemacht, taff, taff, taff. Und es war sehr warm, ich hatte eine lange Unterhose an, weil in Berlin ist es gefühlt minus 50 Grad und es gab eine Ansage und ich meinte dann irgendwann zu einem von den, ich weiß nicht, wer es war, so, hier, wie sieht's aus, ja, alles gut, er macht mir ein Zeichen, wenn man die Musik wieder anmachen kann. Dann war ich so, ziehe ich jetzt die Unterhose aus oder nicht, also die lange Unterhose, ach, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, zieh die aus, lauf entspannt zum DJ-Pult und da meinte dann Alex, wir brauchen einen Trommelwirbel, ich habe überhaupt gar keinen Trommelwirbel, aber ich hatte einen geilen Tune, den ich mir extra für danach reingemacht habe und es lief dann.
Ja, wieder runtergekühlt, ohne lange Unterhose. Und dann konnte dann ging ja auch tatsächlich die Party richtig los, ne?
Also ich wollte gerade sagen, das sagt schon alles über die Party. Wenn man die lange Unterhose ausziehen kann, dann wird's wild.
Das ist ein guter Indikator tatsächlich.
Ja. Also nee, das ging auf jeden Fall. Die Drinks waren geil.
Das habe ich von mehreren gehört. Das waren so vorgemischte, das war aus Dänemark. Die heißen irgendwie Norlund oder sowas. Und das sind vorgemischte Drinks, die sind in kleinen Flaschen. Und deswegen ging das auch so schnell, weil sonst, wenn du die alle selber mixt, dachten wir uns, das geht halt nicht. Wir hatten einen Barmann, Lukas, vielen Dank dafür nochmal. Und die sind halt vorgemischt, dann hast du ein kleines Fläschchen, kippst es in Glas, machst noch ein bisschen Zitrone, ein bisschen Eis. Und dann ist es halt einfach wie ein Drink. Und die haben mega gut geschmeckt, ne? Okay. Haben viele gesagt.
Also die habe ich nicht probiert. Ich war nur auf Espresso Martini.
Ja, der ist aus der Flasche.
Der war auch da draus. Ja. Okay, ja geil. Nee, also der war sehr lecker. Der war sehr, ich habe nur den. Tanja, was hast du getrunken über den Abend?
Ich habe mit ganz klassisch mit Sekt angefangen.
Wie viele Gläser?
2.
Sehr gut. Und dann ging es weiter mit.
Und dann habe ich 5er.
2 Flaschen
Sekt. Ich arbeite immer mit großen Flaschen. Aber es haben tatsächlich viele Leute aus der Flasche Sekt
getrunken. Irgendwann, ich weiß nicht, ich glaube, das war auch irgendwie ein Deal. Wir hatten echt viel Sekt.
Ja.
Und irgendwann kam Peter, unser Mechaniker, auch zu mir mit so einer Flasche. Ich so, geil, direkt aus der Flasche. So, das ist meine 3.
Nee, ich hoffe mir, irgendwann hab ich noch eine Flasche, zack.
Ja, das war schon der guter Style auf jeden Fall. Meine Maxe ist dann irgendwann zu mir gekommen, so, wir brauchen mehr Sekt, die Münchner wollen Sekt.
War es nicht nur ein Münchner?
Die Schickerie.
Das war eine ganze Gruppe.
Deswegen. Ach ja, stimmt, die war auch, ja.
Ja, die sind auch mitgefahren morgens. War geil, dass sie da waren.
Ich erinnere mich.
Und nach den 2 Gläsern Flaschen Sekt war dann?
Da habe ich einen Gin Tonic getrunken mit Olli zusammen. Und dann habe ich noch auf jeden Fall einen Augustiner Helles getrunken.
Ja, und dann hast du mir zur Feier des Tages den Bierdurstmann gezeigt. Ja. Kennst du dir das?
Alle Leute, die den Bierdurstmann nicht kennen, er gibt einfach Bierdurstmann bei YouTube ein. Größte Legende Baden-Württembergs.
Das sind die besten 5 Minuten meines Lebens gewesen bisher, dieses Video.
Das klingt jetzt ironisch, aber er hat die Trinkerweisheiten in 5 Minuten verpackt, würde ich sagen.
Er hat einen Punkt auf jeden Fall.
Also die Quintessenz, mäßig, aber regelmäßig.
Okay.
Ja. Du hast gerade Olli gesagt, weil das ist ja interessant, weil Olli ist Mechaniker bei uns, der war aber auch mal Mechaniker bei dir. Was ist deine Story zu Olli?
Nicht speziell bei mir im Radzimmer, sondern bei Canyon SRAM war es unser Mechaniker. Und er arbeitet auch noch für Canyon SRAM, glaube ich, einige Tage.
Ja, ein paar Rennen macht er mit.
Genau. Und ja, guter Mann einfach. Also kann man nicht viel sagen. Fachlich gut, umgänglich. Und hat, das haben wir gestern festgestellt, das beste Radgedächtnis. Ich war nämlich bei der DM im Sommer 2019, wo ich auch bei dir, Bene, zu Besuch war.
Ja.
Da bin ich ja immer von dir zum Velodrom gefahren, wo man sich ja über den Alexanderplatz durch halb Berlin quälen muss. Und auf einmal
an den gezückten Messern vorbei.
Genau, und auf einmal hupt mich so ein schwarzes Auto an und dann sitzt Olli drin. Und er meinte, er stand an der Ampel und auf einmal fuhr ein Teambike vorbei. Und er dachte sich so, in Berlin fährt keiner im Canyon. Und es war halt auch aktuelle Lackierung. Und dann hat er mich gejagt, um dann zu sehen. Um dann zu sehen, dass ich das bin. Und dann hat er sich gedacht, gut, dann kann er jetzt auch
weiter. Okay, muss er dich nicht vom Rad holen.
Nee.
Geil.
Kurz fast angefahren.
Genau.
Aber du hattest Olli auch mal, hattest du nicht mal im Auto, als du Zeitfahren gemacht hast?
Oh ja, das war ein guter Tag. Da hatte ich Papa Lauke, oder Eddie ist er genannt, also der Vater von Ronny Lauke, der Chef von Canyon SRAM, hilft auch immer mal wieder aus bei Rennen und auch auf jeden Fall ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Und der saß bei mir im Auto, aber er ist jetzt nicht der Redner vor dem Herrn. Und beim Zeitfahren ist ja schon ganz gut, wenn man jemanden hat, der einen konstant irgendwie anfeuert. Und dann hat sich Olli bei mir ins Auto gesetzt und hat mit mir über die Kopfhörer gesprochen. Und es war wirklich grandios, weil einfach auf diesem breiten Berlinerischen, Tanja, das ist dein Tag. Ich gucke hier auf den Tacho, ich hab 55 drauf. Also ich kann den Dialekt jetzt halt sehr gut nachmachen, aber es war auf jeden Fall grandios. Und ich war immer kurz davor, selbst bei 180er Puls einen Lachanfall zu bekommen, weil es war einfach herrlich.
Ja, Olli ist eine krasse Legende, ey. Vor allem, der ist ja auch so wirklich so wie du es gerade nachgemacht hast, das trifft es ganz gut, so Ur-Berliner. Und als er bei uns angefangen hat, dann, der war einfach auch, glaube ich, sehr überrascht, wie viele Berliner tatsächlich in so einer Berliner Firma arbeiten können, weil Max, Maxe, ich und noch ein paar andere auch einfach alles wirklich Berliner sind. Und deswegen hat er sich, glaube ich, direkt auch richtig, richtig wohl gefühlt. Und mit Olli haben wir auch jetzt gemerkt, ne, dass wir sind jetzt hier der Dialekt-Podcast. Wir stellen fast alles da, was Deutschland zu bieten hat.
Ja. Das schöne Hessen.
Baden-Württemberg.
Berlin ist jetzt nicht so speziell.
oder sehr speziell, je nachdem.
Oder sehr speziell.
Vorab vielleicht nochmal kurz, du hast ja eben kurz gesagt, als du beim Zeitfahren warst und über Headset wurdest du motiviert. Also ihr hört schon raus, Tanja fährt jetzt nicht nur hobbymäßig Rad. Willst du vielleicht ganz kurz mal sagen,
wer ich bin?
Genau, für die Leute, also ich gehe da stark davon aus, dass alle ZuhörerInnen wissen, wer die Tanja ist. Aber vielleicht die Quereinsteiger, dass sie kurz mal wissen, so, was geht da?
Auch einfach mal hören, wie Tanja sich selbst so einschätzt.
Genau. Na, wo siehst du dich?
Pressure is on. Ich bin Tanja Ehrath, ich bin 33 Jahre alt. Meine Hobbys sind Radfahren. Und das habe ich dann zum Beruf gemacht.
Lieblingsfarbe?
Bitte?
Lieblingsfarbe?
Lieblingsfarbe grün.
Ah, ist gut.
Alternierend mit Blau. Manchmal, da bin ich immer hin und her gerissen. Das war jetzt auch eine wichtige Information für alle Radsportfans. Ja, und ich habe tatsächlich irgendwann mal mit Triathlon angefangen, habe das 15 Jahre gemacht, hatte dann eine Verletzung, konnte nicht mehr laufen, war sehr verzweifelt, weil trotzdem der Sport immer ein sehr großer Anteil meines Lebens war. Dann habe ich von der Swift Academy gehört und von Fixed Gear fahren. Das alles ist eine längere Geschichte, aber habe dann so ein bisschen mit Fixed Gear Spaß angefangen. So habe ich auch Bene kennengelernt. Dann habe ich auch Standard so kennengelernt, die mich damals dann gesponsert haben über mein Team Fixedpod, um hier noch Name-Dropping zu betreiben. Und ja, dann habe ich die Swift Academy angegriffen, was für die, die es nicht kennen, ungefähr so ein bisschen ist wie Deutschland sucht den Superstar, nur international und für Radfahrer. Und für den Sieger springt kein Plattendeal, sondern ein Profivertrag raus. Und ja, so habe ich den Weg dann in die spätere World Tour der Frauen gefunden. Und 5 Jahre später sitze ich jetzt hier. Mein Vertrag läuft in, ich glaube, jetzt sind's. Da klingelt's.
So, jetzt also, Trainer kommt vorbei, Tanja muss wieder aufs Rad, das war's.
Ist die Nada, letzte Kontrolle.
Ja, das könnte wirklich sein.
So, da sind wir wieder, keine Dopingkontrolle, doch nicht. War nur genau. Ein Paket für Nachbarn.
Wäre jetzt auch Quatsch, weil wie gesagt, mein Vertrag läuft noch 21 Tage als Profi. Ich meine, 21 sind's, oder? Haben wir heute den 10.?
Elften.
Wir haben den 11. Dann ja. Sind's 20 Tage.
20 Tage.
Und dann bin ich wieder ein normaler Mensch. Kein Radprofi mehr.
Bist du Zivilistin wieder?
Genau. Nach 5 Jahren habe ich den Absprung geschafft.
Wie fühlt sich das an? Nee, warte, wir fangen vorne an. Wie war das, die Swift Academy zu gewinnen und dann, du warst ja wie in so einem Film, plötzlich Prinzessin, warst du plötzlich Profi.
Ja.
Wie war das? War das eine krasse Umstellung? Vor allem, wie wurdest du als so, sag mal, Casting-Teilnehmerin dann im Feld von deinen Teamkolleginnen und so wahrgenommen?
Tatsächlich war das weniger komisch oder schlimm, als ich mir das vorgestellt habe. Ich bin ja grundsätzlich eher so ein Schwarzmaler und ich dachte mir, ich werde dann sehr angefeindet, aber das war eigentlich gar nicht der Fall. Mhm. Da war ich echt positiv überrascht. Aber klar, für mich war es eine riesige Umstellung von, davor habe ich Medizin studiert, irgendwie Vollzeitstudent und im letzten Jahr arbeitet man ja dann auch Vollzeit im PJ, dann auf einmal zu, gut, dein Alltag besteht jetzt aus Fahrradfahren und Rennenfahren. Und du ziehst nach Girona. Also es war schon einfach viel, was da innerhalb von kurzer Zeit passiert ist. Aber natürlich auch sehr viel Positives. Und Sport war ja trotzdem, wie gesagt, immer ein großer Teil meines Lebens. Und man hat natürlich immer mit dem Gedanken geliebäugelt, vielleicht irgendwann mal Profi zu sein. Natürlich für mich die meiste Zeit Triathlon-Profi. Aber das hat die Verletzung dann zunichte gemacht. Aber klar, es war dann schon irgendwie ein Traum, der sich erfüllt hat. Aber ja, manchmal ist ja dann auch so, dass wenn man die Realität dann kennenlernt, dass man natürlich auch irgendwie die schlechten Seiten kennenlernt. Mhm. Aber grundsätzlich, wenn ich auf die Zeit jetzt zurückblicke, bin ich sehr froh, dass es passiert ist und dass ich all das mitnehmen konnte und erleben durfte.
Sehr geil.
Kann dir auch keiner nehmen. Also ich meine, wir hatten uns, ich glaube, letztes Jahr bei Paris-Roubaix gesehen.
Dieses Jahr war das.
Im
April, ja.
Dieses Jahr, cool. Zeit. Aber das ist ja halt auch was, weißt du, das kann ja keiner nehmen.
Ja.
Also ich meine...
Ja, das ist auch, glaube ich, so im Rückblick eins meiner Highlights auf jeden Fall. Ich bin dieses Jahr bei der zweiten Ausgabe der Frauen Paris-Roubaix im Breakaway gelandet und war dann am Ende Last Woman Standing, weil eine nach der anderen sozusagen ausgefallen ist irgendwann, entweder durch Platten oder durch platte Beine.
Motorschaden.
Genau.
Motorschaden.
Und dann einfach so über die Pavé-Stücke alleine zu fahren mit sehr vielen Kameramotorrädern um mich rum. Das war schon sehr besonders. Aber für mich auch der Tag, an dem ich entschieden habe, dass das mit dem Radsport jetzt zu Ende geht für mich.
Nach Paris-Roubaix oder?
Nee, tatsächlich in diesem...
Nie wieder.
Nein, in diesem Moment, weil man, also manchmal fragt man sich ja, warum mache ich jetzt was oder was will ich davon? Und grundsätzlich glaube ich, wenn man Sport auf dem Niveau macht und sein Geld damit verdient, dann erwartet man ja irgendwie immer, dass Erfolg oder bestimmte Situationen einem das zurückgeben, worauf man ja manchmal vielleicht auch verzichtet. Und bei mir ist es ja zum Beispiel einfach, die andere Karriere auf Pause zu stellen und natürlich auch viel unterwegs zu sein. Jetzt bin ich ja auch keine 20 mehr. Und da habe ich halt gemerkt, es gibt mir nicht so viel zurück, wie ich das erwartet hätte. Und ich habe in dem Moment für meinen Geschmack zu wenig empfunden. Und deshalb habe ich gedacht, nee, ich glaube, da ist ein Haken dran. Und natürlich kommt dazu eben, dass ich da 5, 6, 7 Monate davor, glaube ich, einen schweren Sturz hatte und eine instabile Wirbelkörperfraktur, und also Wirbelkörperbruch. Und das ist ja dann, glaube ich, die Gesundheit und die Sturzgefahr ist eben eine der größten Opfer, die man eben bringt. Und das war ich dann halt nicht mehr bereit zu tun.
Gut, aber ich meine, es ist ja auch mal so diesen Gedanken zu haben oder die Entscheidung auch so zu treffen. Ich glaube, das ist ja auch noch mal ein bisschen schwieriger, als jetzt aus anderen Gründen zu sagen, okay, ich hätte es gern weitergemacht, aber es ging nicht wegen XY.
Ja.
Gut, ich meine, du hast genug zu tun. Du bist Ärztin, ist auch nicht verkehrt.
Ja.
Ja, da kann man die anderen.
Das ist, glaube ich, auch ein krasser Punkt. Ne? Also du musstest jetzt nicht weitermachen, weil du sonst keinen Job gehabt hättest, sondern du bist halt einfach Ärztin.
Ja.
Und hast da noch eine Karriere, weil du hattest ja im Prinzip, hattest du das studiert, dann hattest du ja, muss man sagen, du hattest deine Fixed-Gear-Karriere, dann hattest du die Straßensport-Karriere, bist du auf der Bahn gefahren, hast eine Bahnsport-Karriere und jetzt kannst du Ärztin sein.
Jetzt kann ich Ärztin sein.
Und Podcast-Karriere
eigentlich auch. Und Podcast-Karriere, auch. Stimmt.
Also
stimmt, wir haben
Parallelwelt.
Wir haben eins gemeinsam, wir drei.
Ja.
Also insgesamt nur eins. Wir haben alle schon mal Podcast mit Rick Zabel aufgenommen.
Ja, stimmt.
Du regelmäßig? Ja. Nee, du zweimal, ne?
Ich glaube zweimal, oh,
ich bin schlusslich, ich nur einmal.
Ja.
Muss nochmal.
Ja, ich hab aufgehört
zu erzählen. Ich kann mal mit dir.
Ja, stimmt.
So, zieh ich nach.
Ja. Na, du warst ja jetzt vor kurzem Gast, jetzt müssen wir nochmal zwei Jahre ins Land ziehen lassen oder du musst dir was Besonderes überlegen, worüber es sich lohnt zu reden.
Mein nackten Handstand. Nee, aber nochmal ganz kurz, weil das interessiert mich, weil ich ja auch, weil wir ja uns vor allem über den ganzen Fixed-Gear-Zirkus kennengelernt haben, vor allem Retrocrit und sowas. Und das war ja direkt, bevor du dann seriöser Straßenprofi geworden bist. Wussten die, was du gemacht hast? Also kannten die das? Waren deine Teamkolleginnen da so in Radsport interessiert, dass die wussten, dass es das gibt? Wussten die, was du davor gemacht hast? Dass du halt mit Bahnrad auf der Straße Rennen gefahren bist, wie so ein Teufel? Und
ich glaube, Retrocrit hat damals schon den meisten was gesagt, weil ja auch Rachele Barbieri und damals Danny King, jetzt Danny King Rowe, genau, die auch mitgefahren sind. Und daher war das, glaube ich, dann schon ein paar Fahrerinnen Begriff. Und die fanden das halt immer ziemlich wahnsinnig. Und dann habe ich ihnen halt gesagt, dass ehrlich gesagt, was in einem normalen Straßenpeloton passiert, deutlich gefährlicher ist als alles, was in einem Retrocrit passiert. Deshalb konnte ich ihnen die Angst nehmen, aber dann... Ja.
Aber der Gedanke ist halt aber schon absurd.
Ja, der Gedanke ist wahrscheinlich irritierend für die meisten, so ohne Bremsen im Kreis zu fahren. Aber es macht das Rennenfahren auch respektvoller. Zumindest kann ich das im weiblichen Feld sagen. Im männlichen Feld bin ich mir da nicht so sicher.
Nee, ich glaube, das hat sich ein bisschen gewandelt. Ich glaube, es war lange respektvoll und dann war der Testospiegel ein bisschen zu hoch.
Ich wollte gerade sagen, Testosteron ist da einfach schon...
einfach ein schlechter Begleiter.
Ja.
Ja, geil. Von dir gibt's ja auch dieses eine geile Video, wo du, ich glaube, es war in Mailand, wo du am Bordstein hängen bleibst.
The Move.
The Move?
Ja.
Das war krass.
Was
ging da ab?
Das war, ich bin an sich nur ein Jahr wirklich Retro gefahren. Also ich habe 2016 mein allererstes Fixed-Gear-Rennen gemacht beim Finale der NL-Crit-Series. Und es war so zwei Wochen, nachdem ich das erste Mal auf einem Fixed-Gear-Bike saß. Und dann habe ich gedacht, okay, ich will diese Retro-Series fahren. Und dann bin ich 2017 alle Rennen gefahren von New York, Barcelona, London und Mailand. Und Mailand war eben dann das Finale. Und da gibt es kurz vor der Zielgeraden so eine Schikane. Und da hat mich eine Fahrerin in Richtung Bordstein gedrängt. Und ich bin mit dem Pedal auf den Bordstein aufgesetzt und habe mich dann so ein bisschen ausgehebelt. Und bin mit einem Fuß aus der Kurbel gerutscht oder aus dem Pedal gerutscht. Und das Problem ist ja bei einem Fixed-Gear-Bike, dass man halt einfach, du hast keinen Leerlauf, genau, du musst weitertreten. Also war ich einbeinig und musste halt versuchen, irgendwie bei einer Frequenz von 95 bei 38 km/h irgendwie wieder einzuklicken. Was halt auch funktioniert hat und ich konnte wieder in die Spitzengruppe fahren, aber einfach, dass ich sowohl das vermieden habe zu stürzen in der Situation und wieder ins Pedal gekommen bin, da war ich sehr stolz und habe dann, glaube ich, als ich vom Rad gestiegen bin, gesagt, das war mein Lieblingsmoment bisher im Radsport. Und dann habe ich erstmal ein Wort K.O. geäxt.
Sehr gut.
Also man sieht, beim Red Hook ist der Spaß größer geschrieben.
Ja, das war eine geile Zeit, weil es war halt wirklich... Ich glaube, es war so diese Mischung aus dieses krasse Adrenalin durch diese unfassbar schnellen Rennen auf Fahrrädern ohne Bremsen, die dann einfach so in die Ekstase übergegangen ist, in die Partys danach.
Ja, und es war halt auch einfach irgendwie so die Einfachheit drumherum, weil es war trotzdem war ja immer ein gewisser Performance-Anspruch, glaube ich, bei allen da.
Ja.
Und trotzdem habe ich halt gerade in Mailand, wir haben zu neunt in einem Einzimmer-Apartment geschlafen. Ja. Und irgendwie vier Leute in der Küche und dann noch fünf in dem anderen Zimmer. Und es war, also, es war einfach total simpel. Irgendwie hatte keiner groß Geld. Also für den Trip nach Brooklyn habe ich halt 450 Euro ausgegeben, weil ich den Flug früh gebucht habe und wir da bei einem Freund in so einem runtergekommenen Apartment ohne Küche, ohne alles, irgendwie auf dem Boden geschlafen haben. Aber das hat es halt auch irgendwie so cool gemacht, dass es so simpel war und trotzdem ist man halt Radrennen irgendwie überall auf der Welt gefahren. Es war halt schon sehr...
So ein bisschen cool. So, wie wenn man mit einer Skate-Crew in eine andere Stadt fährt, nach Barcelona.
Ich glaube, es war genau der gleiche Style.
Also, zu der Zeit, ich bin nie fix gefahren oder so, aber die gängigen Magazine damals, ob das jetzt Weiß war, als es früher noch cool war, hat er darüber erzählt, dann auch das Sponsoring EA Sports Rockstar, und das hat ja alles schon so ein, klar, die Leute sind Fahrrad gefahren, wie du so schön gesagt hast, im Kreis so, aber das hat halt nochmal so einen krasseren Impact, was halt alles außenrum noch so passiert ist.
Und ich glaube, es hat auch einen krassen Einfluss auf die ganze Radkultur, weil es plötzlich was Cooles war.
Ja.
Das war halt richtig absurd, das war halt nicht Straßenradsport und das war so viel cooler. Die Outfits waren cooler, die Partys waren unfassbar, die Sponsoren waren cooler. Das Rennen war cooler zu gucken. Die Leute miteinander das war ein krass freundliches, einfach ein super freundlicher Umgang eigentlich mit allen. Das hat sich dann auch so ein bisschen, als es dann professionalisiert wurde, so ein bisschen geändert. Ne? Dann gab's so ein paar Feindschaften auch. Dann gab's Leute, die waren halt vorher in einem Team, dann waren sie nicht mehr in einem Team. Dann gab's Leute, die ein bisschen zu viel genascht haben. Da gab's Leute, die es alles ein bisschen zu ernst genommen haben. Aber bis dahin war es einfach so krass nett und alle waren nett miteinander, alle waren respektvoll und das war schon eine geile Zeit. Ich glaube, hat auch echt viel, weil alle die da gefahren sind, die fahren halt jetzt Rennrad und Gravel. So.
Ja.
Ich glaube, die wenigsten sind so in dem Fixie-Film hängen geblieben oder fahren es auch noch zusätzlich oder so. Aber ich glaube, die meisten haben sich dann so mit weiterentwickelt und das sind halt die coolen Leute, die jetzt halt auch Rennrad und Gravel fahren, die das ja auch mitprägen. Ich meine, Gravel macht da eine ähnliche Entwicklung jetzt gerade durch wie Fixie damals. Das finde ich halt super geil zu sehen. Das war halt echt, glaube ich, richtig, richtig wichtig. Und vor allem halt auch so weltweit, ne? Das war halt eine Welt. Also ich habe immer noch Freunde in der ganzen Welt aus der Zeit, mit denen ich halt nur verbunden bin, natürlich so irgendwie über Instagram oder irgendwas, aber mit denen ich dann doch relativ regelmäßig dann auch schreibe, weil man einfach so eine intensive Zeit irgendwie zusammen verbracht hat. Ne? Das war irgendwie so ein Wochenende. Alle waren wirklich nur für das Wochenende mehr oder weniger da. Obwohl in Barcelona war man öfter mal so für die Woche, da haben sich irgendwie ein bisschen mehr Zeit genommen.
Ja, ich konnte ja damals, ich war ja da im PJ und im PJ hat man insgesamt 30 Urlaubstage, aber man spart sich eigentlich 20 Tage immer auf, um aufs Examen zu lernen am Ende.
Mhm.
Das heißt, man hat eigentlich 10 Urlaubstage für ein Jahr und das war schon sehr eng getaktet. Deshalb habe ich halt immer versucht, eigentlich freitags frühestens hinzufliegen und sonntagabends eigentlich schon wieder zu Hause zu sein, dass ich halt wirklich nur einen Urlaubstag nehmen muss.
Ja. Ich habe auch viele, viele Stories gehört von Leuten, die auch tatsächlich einfach Freitag hin, Sonntag zurück und die haben außer einmal kurz beim Einchecken ihre Hotelzimmer nicht wirklich gesehen, weil die halt nur unterwegs waren. Und dann von der Afterparty direkt noch schnell Koffer holen und wieder zum Flieger und eigentlich hätten sie gar kein Apartment gebraucht.
Ja. Ja, und für mich war das, glaube ich, auch relativ wichtig, weil ich da halt dann gemerkt habe, ich konnte ja zum allerersten Mal eigentlich mit Fahrerinnen, die sonst UCI-Rennen fahren, mich vergleichen 1:1, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, ich glaube, ich bin ganz leistungsfähig, ich könnte das mal probieren. Ich glaube, das hat mir halt auch den Mut gegeben, das mit der Swift Academy auszuprobieren, weil ich so dachte, ja, vielleicht klappt das ja.
Ja. Und witzigerweise, da haben wir eben auch gerade schon gemerkt, als wir schon ein bisschen gequatscht haben, dass sich die Kreise immer wieder schließen, weil als du gefahren bist, da ist ja, ich glaube, Marion ist schon vor dir 1-2 Jahre gefahren, ne?
Ja.
Die war ja bei uns im Team, bei Team Standard war da die erste Frau bei uns im Team und mit der hast du, Julie, jetzt auch wieder zu tun und ihr habt euch, die war gestern auch bei der Party, da habt ihr euch auch wieder gesehen nach einer längeren Zeit, ne?
Genau, vor allem, weil die jetzt auch Badlands oder diese Ultrarennen fährt und auch Badlands gefahren ist und da eben der Basti, der mit Lennart jetzt eigentlich zusammen auch den Science-Kanal macht, eben dort war, um die ganze Videografie und Fotos zu machen. Und da merkt man dann doch, unsere Bubble ist viel kleiner, als man immer denkt.
Also diese Kernbubble irgendwie, ne? So auch so gerade so die Leute, die halt schon länger dabei sind, das ist schon witzig. Und die ist Doktorin der Mathematik.
Mathematik.
Und bist du Doktor? Nee, wa?
Nee, ich bin noch nur Arzt. Ärztin.
Du bist nur Ärztin. Naja, vielleicht wird's ja noch.
Ja.
Ehrendoktor kriegst du.
Ja, ich meine, ich könnte schon noch meine Doktorarbeit anstreben. Aber ja. Ich bin zu wenig akademisch, glaube ich, dafür.
Na gut.
Ich bin mehr so, das schaffe.
Ich bin hier zum Heilen.
Ja.
So, aber wenn wir schon dabei, also du fängst du direkt am 1.1. an? Erster Dienst?
Nee, jetzt hoffentlich nicht am 1.1., das ist ja ein Sonntag. Aber ich glaube, der Vertrag läuft ab dem 1.1. und ich schätze, am 2.1., am Montag, am ersten Montag des neuen Jahres, werde ich dann mir meinen Kassack anziehen.
Und, das ist, heißt der Kittel-Kassack?
Mhm, diese Scrubs, die man so kennt.
Und warum heißt es nicht Kittel?
Also der Kittel, der Arztkittel ist ja das Weiße und drunter hat man den Kassack an. Also diese,
ach so, dieses Wegwerfklamotte da.
Dieses Blau-Grüne, genau, da. Ja, okay. Genau.
Ah, okay.
Das sind halt die OP-Klamotten oder wie man auch immer nennen will.
Und dann in Köln oder?
Genau, in Köln und in Anästhesie. Und ja, es wird auf jeden Fall anders, aber spannend.
Okay, krass. Auch eine krasse Umstellung, ne? Vom man fährt eigentlich den ganzen Tag nur Fahrrad und ruht sich aus, zu wieder richtig schön im OP stehen.
Ja, aber ich freue mich auch, dass ich habe wieder eine Lücke im Lebenslauf vermieden. Also jetzt ist einfach so, mein Vertrag läuft bis zum...
Wieder die Krankenversicherung ausgetrickst.
Nein, es ist so, bisher war mein Lebenslauf ja sehr lückenlos. Also es war so Schule, dann Krankenpflegeausbildung, dann Medizinstudium. Und da waren immer nur dazwischen eigentlich so Wochenenden oder Sommerferien. Und dann kamen die 5 Jahre Radsport. Jetzt läuft der Vertrag am 31.12. aus und dann am 1.1. geht's los. Und das ist ja für mich als Schwaben... Das ist schon wichtig.
Und Sicherheit, ne?
Ja.
Das ist 1A.
Ja.
Da will man sich nicht lumpen lassen.
Ich glaube, da freue ich mich auch tatsächlich am meisten drauf, weil als Radsportler gibt es ja doch nicht wirklich eine Sicherheit. Man hangelt sich so von Jahresvertrag zu Jahresvertrag meist und ist selbstständig. Und da bin ich nicht richtig geboren für, muss ich schon sagen. Es stresst mich.
Stimmt, das ist ja auch ein Ding, ne? Ist es immer so oder ist es bei den Frauen so, dass man als Radprofi selbstständig, also Freelancer ist?
Es gibt zwei Optionen.
Ja, genau. Es gibt die beiden Optionen, dass man das Team kann einen anstellen oder man ist eben selbstständig. Ist ja natürlich immer der Faktor Sozialabgaben leisten oder nicht. Und dann kommt es auch auf das Land an, wo das Team registriert ist. Also ich glaube, französische Teams, spanische und belgische Teams müssen die Fahrer anstellen. Also die haben gar keine Wahl.
Mhm.
Ja, also es ist ein bisschen, es kommt von Team zu Team, von Fahrer zu Fahrer ein bisschen drauf an. Und dann gibt es Teams, wo man sich auch entscheiden kann, ob man angestellt sein möchte oder selbstständig.
Ah, nicht schlecht.
Ja.
Und ist es bei Frauen und Männern gleich?
Ja.
Ah, okay. Aber das ist ja dann auch ätzend, wenn du von, das war bei dir auch so, dass man von Jahr zu Jahr dann immer wieder gucken musste, ne?
Ja. Und es ist halt auch dann, wenn man irgendwie spät einen Stutz hat, also man fängt ja eigentlich so im Mai spätestens, fängt man so an, über den Anschlussvertrag nachzudenken. Und dann,
im Mai schon?
Boah, ist das krass. Ja, weil es ist dann halt...
Na gut, stimmt, das ist die Hauptsaison, da musst du
liefern.
Genau, und dann sind halt meistens die meisten Plätze sind dann schon spätestens so bis Oktober weg. Das heißt, man versucht dann schon so, ab Mai fängt man an zu denken, ab Juni fängt man an zu sprechen, ab Juli fängt man an nachzuhaken, ab September wird man, ach, der August kommt auch noch. Ja, und es kommt dann halt immer drauf an, was ist man für ein Fahrertyp, ist man halt eher ein Siegfahrer, muss man Ergebnisse liefern, muss man eher zeigen dem Team, okay, ich bin ein guter Teamplayer, behaltet mich doch oder ich bin wichtig fürs Team. Kommt halt, spielt halt immer viel rein. Und am Ende ist natürlich auch irgendwie immer ein bisschen, ich glaube, Glück spielt immer auch irgendwie eine Rolle, wie bei allem. Ja.
Und würdest du sagen, also du hast ja deine Ausbildung hast du schon abgeschlossen, dann auch nochmal als Ärztin, als Beruf auch nochmal. So von den Boys und den Girls, also hatte ich irgendwie über den Eindruck, dass die Girls meistens schon viel, also besser ausgebildet sind als bei den Boys. Es gibt ja viele, die sagen, okay, ich war Sportinternat oder gar nicht ausgebildet. So. Da ist es natürlich auch wieder dieses Gender-Ding, Bezahlung etc., was ja immer noch nicht fair ist oder so. Aber wie siehst du das? Siehst du da auch, wo du sagst, okay, alle meine Mitfahrerinnen haben im Großteil irgendwie schon davor einen Job fertig gemacht oder Ausbildung? Oder?
Auch ganz unterschiedlich. Also bei Canyon SRAM hatten wir viele Fahrerinnen, die eigentlich schon seit sie aus der Schule raus sind, Radprofi waren. Jetzt bei TIPCO oder bei IEF waren ganz viele dabei, die eine Vorausbildung hatten. Also eine war Mathelehrerin, eine war Master of Music und professionell ausgebildete Pianistin. Also ganz unterschiedlich. Und da würde ich auch nicht sagen, also natürlich ist der Anteil, glaube ich, höher als bei den Männern von Fahrern, die ausgebildet sind. Natürlich einfach, weil, glaube ich, dieser Karriereweg Radsport gar nicht so klar sich öffnet, dass man halt irgendwie weiß, okay, wenn ich in der Jugend ganz gut bin oder bei den Junioren, dann geht's in die U23. Die gibt's ja jetzt, die wächst ja langsam. Und es gibt ja jetzt dann auch U23-Rennen bei der EM, WM. Aber das entwickelt sich ja erst langsam. Und dementsprechend haben natürlich jetzt auch jüngere Fahrerinnen wirklich so diesen Weg, okay, ich habe auch Entwicklungsteams, wie jetzt zum Beispiel Canyon SRAM Generation, wo ich dann halt erst in das Generation-Team und von da aus den Sprung in die World Tour, was ja bei den Männern schon durchaus gibt und sich etabliert hat. Aber das entwickelt sich halt gerade alles. Und ich glaube, da kommen jetzt deutlich mehr Fahrerinnen nach, die eben wissen, okay, wenn ich eine gute Fahrerin bin, kann ich damit auch gut Geld verdienen. Und dann kann ich jetzt auch erstmal meine Ausbildung hinten anstellen. Ich glaube, bisher war es eher so, dass man wusste, okay, ich muss es entweder parallel machen oder ich mache es vorab und schaue dann, ob ich den Sprung in die World Tour noch schaffe. Das ist, glaube ich, so der größte Unterschied.
Okay. Also hast du auch, würdest du auch sagen, jetzt auch über die 5 Jahre hast du da auch schon so ein bisschen so wandelmäßig mitbekommen? Ja. Also wo du sagst jetzt so, okay, vor 5 Jahren sah es so aus und jetzt vor 2 Jahren, einem Jahr, jetzt mit Tour de France, Femme und so weiter, dass du merkst, ah, okay, krass, da ist schon irgendwie ein bisschen mehr Input. Oder ich weiß nicht, ist es so bei diesen Verträgen oder so, von den Boys hört man ja immer, die sind ja irgendwie konstant auf Stress, weil sie nicht wissen, war es bei den Köln so, oh, wir haben so wenig Rennställe, es gibt gar nicht so viele Frauen, die irgendwie Bock haben, Profisport, bei uns war das kein Ding, oder hast du da jetzt auch gemerkt, also klar, du hast auch gesagt, du musst es halt immer liefern, aber jetzt so über die letzten 2-3 Jahre, dass du da was mitbekommen hast, so?
Also der Stress, einen Vertrag zu finden, war auf jeden Fall auch immer da, ja. Und da würde ich auch sagen, kann man nicht mal unbedingt sagen, es gibt weniger Fahrerin, weil ich glaube, vom Prozentual gibt es natürlich auch weniger Plätze irgendwie. Ja, ja.
Natürlich weniger durch Budget, alles.
Genau. Ja. Und jetzt durch den Ausbau der World Tour oder die Gründung der Women's World Tour 2020, war glaube ich das erste Jahr, wo es eine Frauen-World Tour gab, sind natürlich andere Anforderungen auch an die Teams gestellt worden mit dem World Tour-Status. Zum Beispiel, dass immer Neopros eingestellt werden müssen, so wie bei den Männern auch. Und da sieht man halt auch, wie viel jüngere Fahrerinnen direkt aus den Juniorenrängen in die World Tour hochgehen. Also das hat sich definitiv verändert, würde ich sagen, ja.
Hast du bei euch, bei IF bzw. TIPCO am Ende jetzt, hattet ihr eine Teamchefin, ne? Das war eine Frau.
Genau, also das Team ist von einer also die Team-Ownerin ist eine Frau, Linda Jackson, und auch die General Managerin Rachel Hederman ist eine Frau, die war vorher unsere sportliche Leitung. Ja, also da sind gerade in den organisatorischen Rängen hauptsächlich Frauen. Und die sportlichen Leiter sind Männer und der Performance Manager, genau.
Weil das ist ja, also das ist jetzt
das einzige World Team, glaube ich.
Das ist ja eines der wenigen Teams, wo tatsächlich auch Frauen in den Führungsrängen sind. Ja. Bei den anderen ist ja wirklich einfach alles Männer und die Fahrerinnen sind Frauen.
Ja.
Was sind deine Gedanken dazu? Funktioniert das? Weil man hört ja dann doch, es gibt ja immer wieder irgendwie Nachrichten über da Übergriffe oder irgendwie was und sowas. Ist das ein Problem? Sollte das auch viel mehr angegangen werden, dass einfach auch die Strukturen viel weiblicher werden? Oder?
Ich glaube, grundsätzlich ist Diversität zu begrüßen und es ist immer zu begrüßen, dass in jedem Rang irgendwie Frauen und Männer verteilt sind und natürlich gerade, wenn es um Frauenradsport geht. Ich hatte da das Glück, dass ich nie negative Erfahrungen gemacht habe, toi toi toi, bei meinen Teams, egal ob Canyon SRAM oder TIPCO, was ja dann später IF wurde. Bei Canyon SRAM muss ich noch dazu sagen, da gibt es auch die Beth Duray, ich kann ihren Namen nie so richtig gut aussprechen, die Australierin, die hat als Physio angefangen und hat sich dann sozusagen hochgearbeitet und macht da jetzt eigentlich komplett Social Media, arbeitet aber auch als sportliche Leitung und offensichtlich macht ihr auch einen sehr guten Job mit Social Media und den Kontakten zu den Sponsoren. Also da ist auch eine Frau in den oberen Rängen. Ja, ich denke, die Frauen, die da sind, die zeigen, dass es Geschlecht kein Grund sein sollte, nicht im Radsport tätig zu sein. Und gerade dadurch, dass es die Entwicklung gibt, dass mehr Fahrerinnen ohne eine Vorausbildung in den Radsport gehen und dann ja auch standardmäßig eher im Radsport bleiben, glaube ich, auch entwickelt sich das jetzt, dass es mehr sportliche Leiterinnen gibt, egal ob es Ina Joko-Teutenberg ist, Julie Nore ist ja jetzt auch sportliche Leitung geworden, Anna van der Breggen ist sportliche Leitung bei SD-Works. Also da merkt man jetzt, dass eigentlich so die ehemalige Pro-Gruppe, die jetzt sich zur Ruhe setzt, dann eigentlich direkt in, wie bei den Männern auch, so in die sportlichen Leiterränge übergeht.
Also auch gut, das ist so ein Generationswandel auch so, ne? Die alten, also es waren wirklich einfach alte, abgelegte Männer meistens aus den anderen Teams, die dann da irgendwie die Frauen machen mussten oder durften. Aber das ist ja gut, dass sich das jetzt gerade so ein bisschen wie so ein Körper, so die Zellen erneuern sich von selbst.
Ja.
Es heilt.
Ja.
Aber genau, das war der Profiradsport. Das war das. Und wie geht's denn weiter? Du wirst ja nicht einfach aufhören zu fahren, ne? Du bist jetzt Ärztin, also bist du nicht, du bist noch Profi 20 Tage und dann bist du Ärztin.
Genau.
Was können wir dann erwarten von dir auf dem Zweirad?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Wie viele Urlaubstage hast du im Jahr?
Ich glaube tatsächlich sogar 30, das hat mich überrascht. Also 30 Urlaubstage habe ich. Und ja, ich glaube, wenn man die weise einsetzt, dann ist kein Problem, immer mal am Wochenende ein Rennen zu fahren. Ich muss natürlich jetzt, es gibt natürlich irgendwie viel Vorstellung in meinem Kopf, wie fit ich bleiben will und wie viel ich trainieren will. Aber man muss auch realistischerweise sagen, ich glaube, erstes Assistenzarztjahr ist nur so semi-entspannt.
Ja.
Und da muss ich jetzt halt erstmal schauen, wie komme ich klar. Natürlich jetzt auch nach 5 Jahren Pause in der Medizin. Ich habe zwar letztes Jahr angefangen, so ein paar Nachtdienste in der orthopädischen Privatklinik zu machen und habe gemerkt, okay, die Skills sind da, ich weiß immer noch, was ich mache. Aber natürlich ist trotzdem jetzt nochmal anders, einfach wieder einen Vollzeitjob anzufangen. Und da muss ich jetzt, glaube ich, einfach so ein bisschen gucken, wie funktioniert es, wie oft komme ich aufs Rad, wie fit bleibe ich. Aber ich grundsätzlich will ich eigentlich von dem Performance-Gedanken komplett weg und will eigentlich genau wieder zu dem hin, weshalb ich früher mit Fixed-Gear-Rennen-Erfahren angefangen habe. Einfach dieses, ich will mal was ausprobieren, ich will Spaß dran haben. Und deshalb möchte ich einfach, ich werde zum Beispiel jetzt vielleicht nächstes Wochenende in Poolheim erstes Cross-Rennen fahren. Und
da musst du aber auch rennen.
Da muss ich auch rennen.
Ja, also wir haben gerade eben festgestellt. Ich dachte, du kannst nicht laufen.
Ja, das ist nämlich der Punkt. Ich habe auch sehr Angst vor so einem Sandkasten, wo ich dann wahrscheinlich irgendwie versumpfe mit meinem kreuzbandlosen linken Knie. Aber ja, einfach so Sachen ausprobieren, einfach wieder Spaß dran haben und einfach sowas wie Tracker zu fahren, wo es einfach wirklich nur ums Fahren geht und ohne irgendein Ergebnis.
Kannst du das? Glaubst du, du kannst jetzt eine Nummer dran machen und dann nicht mehr auf Wettkampf gehen?
Na, es ist ja immer die Frage ist ja immer, was ist dein Wettkampf? Weil ich kann ja auch, also natürlich setze ich mich jetzt auf die Rolle und fahre ein Swift-Rennen und ich bin eben genauso verbissen, wie wenn ich bei einem UCI-Rennen am Start stehe und am Ende hyperventiliere ich nach dem Sprint und denke mir so, ich bin alleine in meinem Zimmer, was geht eigentlich? Aber das ist ja, glaube ich, bei uns allen, also wir tun uns ja auch in Intervallen weh, obwohl keiner zuguckt und obwohl es wird ja nicht irgendwo niedergeschrieben, gut, vielleicht bei Strava, aber ich glaube nicht, dass einer mehr oder weniger Kudos bekommt, ob er jetzt seine Zielpower trifft oder nicht.
Ich kriege gar keine, weil ich nicht zuschlage, weil ich nicht fahre.
Ja, zum Beispiel, du hast ja nicht mal einen Powermeter, aber ich meine, das, was uns ja, glaube ich, alle irgendwie, was unsere Gemeinsamkeit ist, neben Dialekt und Podcast mit Rick, dass wir halt einfach alle genießen, Rad zu fahren, uns da halt auch einfach irgendwie ein bisschen weh zu tun und uns zu challengen. Und ich glaube, wenn man dann sowas macht wie irgendwie Tracker 200, dann wird das einfach auch schon Challenge genug sein.
Stimmt.
Und ich glaube halt auch, wie gesagt, dass mir eben dieser Moment bei Paris-Roubaix irgendwie auch gelehrt hat, nur weil das Niveau höher ist und weil es im Fernsehen übertragen wird, heißt es nicht, dass die Emotion anders wird. Also es ist ja, ich glaube nicht, dass die Freude bei einem Toursieg größer ist als die Freude, wenn man Rundstreckenrennen gewinnt. Ich glaube, weil dein Körper ist halt irgendwie nur darauf programmiert, Freude und
ich glaube, das Einzige, was sich da halt verändert, ist halt der Druckabbau, der Druck, der vorher aufgebaut wird und dann der Abbau davon, der dann nochmal in Endorphinen und alles Mögliche umgelagert wird. Ist halt, wenn du dich an Rundstreckenrennen um die Kirche an den Start stellst, hat man natürlich seinen eigenen Leistungsdruck, man fährt eventuell im Team, wo dann auch ein bisschen Druck ist, aber es ist halt was anderes als die ganze mediale Geschichte bei der Tour zum Beispiel. Ich glaube,
das ist ja dann auch wieder total individuell, weil manche Leute lassen sich dadurch krass beeinflussen und sind das genau aus dem Grund vielleicht auch nicht mehr leistungsfähig, weil sie unter dem Druck zerbrechen. Also es war ja auch jetzt bei Jonas Vingegaard klar zu sehen, das war ja für den, glaube ich, schon jetzt schwierig nach dem Toursieg auch irgendwie wieder zu sagen, wer bin ich, was mache ich, wo gehöre ich hin, weil das halt einfach alles so plötzlich war und manche Leute können damit super umgehen. Und manche Leute eben nicht, also der klassische Vergleich Lance Armstrong, Jan Ullrich, ist ja unabhängig von der Leistungsfähigkeit glaube ich, auch so ein ganz großer Unterschied in der psychischen Belastbarkeit und das, was sie eben aus dem Sport ziehen und wie sie sich motivieren. Und deshalb kann man sich, glaube ich, auch selber, wenn man dazu tendiert, genauso viel Druck vor einem Rundstreckenrennen machen wie vor einem UCI-Rennen.
Ja.
Und ich glaube, ich will halt diesen Druck will ich wegkriegen, weil ich tendiere auch dazu, mir selber viel Druck zu machen und glaube, dass meine Euphorie danach nicht geringer sein wird. Und dann einfach mal wieder ein Wodka-O-Exen, ne?
Ja, einfach auch zwischendrin ein Wodka-O-Exen.
Ja, genau.
Ja, und ich denke, das ist ja auch irgendwie, weißt du, wenn du dann, du hast jetzt die letzten Jahre krass abgeliefert, und wenn du sagst, ey, ich habe jetzt wieder Bock auf meinen Lifestyle, Ärztin zu sein, und ich mache nebenher hier und da mal ein bisschen Cross, ein bisschen Gravel-Rennen und bist da immer noch fit unterwegs, ist ja geil. Und da ist ja dann, glaube ich, auch nochmal so das, wenn du da ganz ganz anderes, mit einem ganz anderen Feeling rangehst, ist ja dann, könnte ich mir vorstellen, auch noch so die Freude oder so noch umso höher, als wenn du sagst, okay, gut, ich habe jetzt da irgendwie 5 Jahre am Stück trainiert, ich muss da jetzt irgendwie Top 2, Top 3 oder eigentlich am besten Top 1 fahren und ich sag, so geil, yo, zack, mit dem Auto fahre ich jetzt hin, gestern noch Nachtschicht gehabt und mach mir eine gute Zeit und es hat richtig Bock und weiß auch noch, oder könnte ich mir vorstellen, jetzt man auch noch mal einem ganz anderen Feeling, klar, die Anspannung wird da sein, ich glaube, sowas verliert man nicht, aber dann auch nochmal so ein anderer Blickwinkel darüber, wo man dann sieht, ach krass, in der Situation war ich auch vor ein paar Jahren oder weißt du, dann die verschiedenen Generationen, aber trotzdem ist man in diesem Rennen geschehen und man trifft
wieder auch, so ich glaube auch, dass man so die Sachen dann einfach deutlich gelassener sieht, ne? Wenn du dann auch irgendwie, keine Ahnung, man stellt sich mal wieder an die Rundstrecke und fährt ein Rennen, so dann ist man halt nicht mehr so verbissen und man kann es tatsächlich dann mit Spaß machen, so weil es geht tatsächlich nicht darum, ob man gewinnt, sondern man will, natürlich will man mitfahren, also im besten Fall nicht abgehängt werden, so, das wäre nervig.
Ja.
Aber auch da könnte man, weil du hast ja nichts mehr zu beweisen, so. Das ist ja die gute Situation, so. Du hast einfach gar nichts mehr zu beweisen und deswegen kannst du ja selbst wenn du nach 3 Runden tauchen gehst, ist auch egal. So,
genau.
Weil du bist jetzt Ärztin.
Ja, und also darauf freue ich mich auf jeden Fall einfach, weil manchmal, ich denke auch so, ich hätte ja manchmal ein Rundstreckenrennen fahren können, aber weil ich eben dazu tendiere, mir selber so viel Druck zu machen, hatte ich so viel Angst davor, überhaupt ein Rennen zu fahren, dass ich es dann lieber gelassen habe, weil ich dachte so, bringt mir ja nichts, obwohl ich es eigentlich total genossen habe, einfach mal mit dem Rad zu einem Rennen zu fahren, das Rennen zu fahren und dann wieder heimzufahren. Das sind ja manchmal die besten Wochenenden, nämlich eben diese Red Hook-Einfachheit irgendwie. Aber ja, dann habe ich mir selber so viel Druck gemacht, dass ich es dann auch nicht mehr genießen konnte. Und dann habe ich einfach gedacht, ich lasse es lieber. Ich freue mich einfach wieder drauf, genau so Sachen wieder machen zu können. Und ich glaube, was ich jetzt in der Zeit eigentlich am meisten genossen habe, dass einfach mal Nachrichten bekommt von Leuten oder dass wie bei der Veranstaltung gestern einen Leute ansprechen und sagen, hey Tanja, ich habe von deinem Podcast gehört, ich habe mir wieder ein Rennrad gekauft, ich habe wieder angefangen. Sondern einfach Leute irgendwie inspiriert oder motiviert, aufs Rad zu steigen. Und ich glaube, das ist ja das, was jetzt auch bleibt, wo man vielleicht einfach auch weitermachen kann und wo man jetzt auch irgendwie noch ein bisschen mehr relatable ist, weil man dann wieder einen Job hat
und Zivilist.
versucht es zu kombinieren und dann Leuten sagen kann, so ja, lass einfach einen Feierabendride machen und danach ein Bier trinken.
Ja, voll gut.
Und gerade
Pizza
auch
essen vor allem.
Genau, Pizza essen. gerade auch mit Frauen und irgendwie so meine Wunschvorstellung ist auch so ein bisschen die Medizin und den Radsport zu kombinieren, um einfach, es wird halt gestürzt im Radsport, es kann immer mal was passieren auf einer Ausfahrt, um einfach Leuten auch irgendwie zu zeigen, okay, das sind Erste-Hilfe-Schritte, wenn einer stürzt, dann guckt einmal kurz danach und danach und danach, weil ich halt auch gemerkt habe im Team, wie viel, bei Frauenteams sind ja eigentlich nie Ärzte dabei, wie viel Sicherheit es trotzdem für viele Fahrerinnen war, wenn ich dabei war, einmal kurz irgendwie Concussion-Check machen konnte, einmal, wenn sich einer aufs Handgelenk gestürzt ist, einmal kurz untersuchen konnte. Und wir dann beruhigt weiterfahren konnten.
Das ist die Sicherheit, die ich habe, wenn Mechaniker dabei sind.
Genau.
Wenn Peter dabei ist, weiß ich, okay, wenn ich Platten habe, kein Problem.
Genau, und das ist halt irgendwie so, es gibt super viele Videos, ja, wie wechselt man schnell einen Platten, wie macht man die Kette neu drauf. Aber dann nicht mehr so, ja, jeder ledert sich irgendwie mal ab und hat eine Wunde, aber es gibt eigentlich keine Infos, wie macht man eigentlich...
Ja.
Wie macht man eigentlich gute Schürfwundenversorgung?
Also ich biete immer draufpinkeln an.
Genau, das wäre auch mein erster Tipp.
Und also ungefragt. So, halt mal still jetzt.
Und das finde ich eigentlich ganz cool, wenn ich halt auch das so ein bisschen kombinieren kann.
Ja.
Einfach Leuten zu sagen, okay, wenn einer vom Rad fällt, so kann man erstmal reanimieren, bis der RTW da ist. Weil natürlich ist sowas immer nur, da bin ich jetzt wieder bei meinem Worst-Case-Szenario, was ich mir immer ausmale, natürlich ist sowas Worst-Case, aber sowas kann halt immer passieren, ist ja egal, ob auf dem Rad oder im Alltag. Aber dann zu wissen, was man macht, finde ich super wichtig. Und ich glaube, es unterschätzen manche. Ja. Und ich rede da auch mit meinen Eltern immer drüber, weil ich auch sage, Leute, ihr seid jetzt wieder in einem Alter, da kann es halt einfach mal passieren, dass einer aufhört zu atmen. Oh. Und dann solltet ihr wissen, was ihr zu tun habt, weil ihr seid dann atmen. Halt Ersthelfer. Genau. Atmen. Und das fände ich eigentlich ganz cool. Und das ist eigentlich auch so meine Traumvorstellung, dass ich meine beiden Leidenschaften, die ich habe, die Medizin und den Radsport, da so ein bisschen vereinen kann. Und wenn es halt auch nur ist, zu sagen, okay, die Verbände sind halt wirklich gut und eure Haut sieht danach wieder normal aus, ja. Und die Narbenbildung hält sich in Grenzen.
Meine Diagnosefähigkeiten beschränken sich exakt auf ein Szenario, nämlich ich kann sofort sehen, wenn sich mein Schlüsselbein gebrochen hat. Ich weiß mir einfach schon so oft gebrochen, dass ich aber sofort an der Haltung sehe oder einmal frage, mach mal beide Arme hoch.
Mama, geht da was? Ja, du warst ja auch am oder was heißt auch, ich war nicht dabei, aber Samstagmorgen war ja die Ausfahrt von Standard.
Ja.
Und da hat Schmax zerlegt, habe ich gehört, gell?
Ja.
Ihr seid einfach weitergefahren oder war okay, weil der abends sah der ja recht fit aus.
Hat noch gezuckt.
Nee, er stand auch sehr schnell wieder. Ich war ihm auch sehr dankbar, weil wir sind nebeneinander gefahren, dass er nicht auf mich gestürzt ist. Ich hatte nämlich meine gute warme Raffa-Jacke an und hatte in dem Moment, als ich den Sturz gesehen habe, schon so richtig Angst bekommen. Meine Jacke! Ganz, ganz klassisch. Und ich habe erstmal geguckt, ob der Helm in Ordnung ist. Der ist aber leider gebrochen. Deshalb habe ich dann auch so kurz einmal die klassischen Fragen gestellt. Ob er sich an alles erinnert.
Was für ein Fahrrad fährst du?
Genau. Oh,
Canyon, wie immer. Canyon,
eins von Rose, ich weiß es nicht.
Zum Glück hat er das nicht gesagt, sonst hätten wir auf jeden Fall einen Krankenwagen gerufen.
Wir haben ein Problem.
Wenn er sich schön selber feuern kann.
Und als ich ihn dann abends mit dem Glas Sekt in der Hand gesehen habe, habe ich nochmal gesagt, du weißt, Kopfverletzung und Alkohol nicht so gut, aber er durfte dann trotzdem weiter trinken.
Das ist einfach, den Sturz von innen weg desinfiziert.
Genau. Und die Rede hat, das mit der Rede hat ja auch ganz gut geklappt.
Ja, also stimmt, das ist ja der Test.
Das war der klassische Redetest.
Also von daher, Leute, tragt immer einen Helm, nicht nur, wenn ihr Rennrad, Gravel, BMX, Downhill etc. fahrt, sondern zieht auch einen Helm aus. Ja, aber das oder auch allein, wenn ihr zum Bäcker fahrt.
Ja
also okay. Da bin ich ein großer Verfechter von. Also wir sind jetzt, ich gehe stark davon aus, in einem Alter, wo es nicht mehr peinlich ist. Ne? Ich
sag, das stimmt, das hat sich auch geändert.
14.
Das hat sich geändert.
Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, es ist irgendwie wie im Ski oder Snowboard, auch wenn ich jahrelang nicht mehr gefahren bin. Früher ist man ja gefahren ohne, nur mit einer Mütze.
Ja.
Und ich glaube, heutzutage kommst du gar nicht mehr auf die Piste. Du
fällst richtig krass auf,
genau, wenn du keinen Helm trägst. Und das seit muss Schumi. Jetzt, genau, seit Schumi, aber da hat es ja auch nicht geholfen.
Der hatte einen an.
Ja, aber es hat nicht geholfen. Ja. Aber wir sind ja nicht Michael Schumacher und auf der Piste, von daher zieht einfach einen fucking Helm an und dann ist gut. Weil
es gibt auch richtig, einfach richtig, entweder seid ihr cool und wollt zeigen, dass ihr Roadbiker seid und tragt euren Performance-Helm aus, es gibt auch richtig gute so Casual-Helme mittlerweile. Ja. Da gibt es echt keinen Grund mehr, den nicht zu tragen. Ja. Außer ihr habt einen krassen Irokesen und das passt nicht. Dann müsst ihr ihn so durchfummeln durch den
Helm. Das geht auch noch.
Also nur kein Iro-Helm, da sind keine Löcher drin.
Ja, einfach nicht den Iro stellen, wenn ihr Radfahren wollt am Abend.
Ja. Ganz. Dafür geht der Fukuhila.
Ja.
Das stimmt, der geht immer. Ich hab noch eine Frage, weil ich hatte einen Moment in meiner bescheidenen Radkarriere, warst du da dabei, als wir in Oberhausen waren und da Radrennen gefahren sind, 2019, bei diesem Wochenende, wo auch...
Als du dir das Schlüsselbein gebrochen
hast. Genau, als ich mir das Schlüsselbein gebrochen habe.
Nee, da war ich nicht da.
Ja, siehst du, konntest mir nicht helfen, da musste mir irgendein anderer Arzt helfen.
Ja.
Aber auf jeden Fall hatte ich da, das war im...
Du warst doch auch bei Tenner, oder? Warst du bei Tenner?
Nee. Tinder.
Erfolgreicher.
Ja, erfolgreich. Auf jeden Fall hatte ich da, es war halt, ich war gut drauf, es war mitten in der Saison, es war der, ich glaube, 10. Juni oder so. Und ich habe mir im Rennen das Schlüsselbein gebrochen und ich wusste, welche ganzen Rennen noch anstehen und so weiter und so fort. Und mein erster Gedanke, als ich da auf dem Boden saß und merkte, okay, ja, es ist durch, war Erleichterung. So, ich dachte so, oh geil, jetzt nicht mehr Rennen fahren, Wochenenden zu Hause, richtig schön Sommer machen und so. Und das war der Moment, wo ich für mich realisiert habe, okay, vielleicht ist es das jetzt nicht mehr. Wenn es jetzt nicht mehr so ist, dass ich sage, oh, ich will jetzt am Wochenende mindestens 2 Rennen fahren und so weiter, sondern denke, ah, okay, cool, dass ich jetzt erstmal keine Rennen fahren kann. Das ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass ich es einfach lassen sollte. Hattest du so einen Zeitpunkt? Wahrscheinlich bei Paris-Roubaix noch nicht, weil da hast du ja erstmal gemerkt, dass es vielleicht nicht mehr ganz so das ist. Aber hattest du einen Zeitpunkt, wo du quasi für dich, auch wenn es noch nicht offiziell war, entschlossen hattest, that's it, und dann so ein Erleichterungsgefühl? Hattest du einen Zeitpunkt? Oder war es ein anderes Gefühl? War es Trauer? War es, oder was war es? Gab es so einen Moment?
Ja, Also was das mit dem Stutz angeht, das kann ich nicht nachvollziehen, weil zum Beispiel da in dem Stutz, als ich mir die Wirbelsäule gebrochen habe, war meine erste Aussage, nachdem ich gesagt habe, please don't move me, habe ich gesagt, oh shit, tomorrow is the time trial, ja, okay. And I'm gonna miss it. Das war meine größte Sorge. Und dann hat noch der Paramedic zu mir gesagt, so ja, wenn wir dich richtig tapen, wow. dann kannst du vielleicht doch mitfahren, habe ich gesagt. Ich muss die erste Etappe zu Ende fahren, sonst darf ich eine Zeitfahrt nicht mitmachen. Und da war ich richtig traurig. Also den Moment hatte ich beim Sturz nicht. Aber dieses Erleichterungsgefühl hatte ich, glaube ich, dann, als ich es announced habe, sozusagen, ja. Also mein Retirement, dass ich dann so dachte, okay, jetzt ist raus. Jetzt ist einfach so, jetzt ist in der Welt. Jetzt kann und will ich es nicht mehr zurücknehmen. Und das hat mich richtig krass erleichtert.
Wann war das?
Wann habe ich das? Ende September, Anfang Oktober? Ich
glaube. Wie war das Feedback?
Nur positiv.
Wie jetzt schon? Nee, oder?
Halber Weg jetzt schon.
Also ich glaube so mit
kann man Sportwetten noch zurückziehen für nächstes Jahr?
Genau. Oh, wir hatten doch jetzt alle Rennen getürkt.
Ich hab ganz viele Vertragsangebote bekommen. Aber nee, also mit den meisten Leuten, die jetzt in mein engeres Umfeld sind, die hatte ich ja schon vorgewarnt. Und da war es dann eher so, dass gerade die Mädels, mit denen ich jetzt auch häufiger trainiert habe, egal ob Christa Riffel oder Lynn Teutenberg und Mieke Kröger, dass die dann halt schon gesagt haben, ach schade, wir werden dich vermissen. Auch Laura Süßemilch und so. Das fand ich eigentlich sehr nett, dass ich halt einfach gemerkt habe, ich glaube, die fanden mich ganz gut. Ja. Und die haben es auch ganz gern gehabt, mich beim Rennen dabei zu haben. Ansonsten war das Feedback einfach grundsätzlich positiv, dass die Leute gesagt haben, ja, war cool, deine Karriere bisher zu verfolgen und viel Glück für die Zukunft. Also da war ich auch sehr, einfach positiv überrascht, dass es halt wirklich durch die Bank nette Kommentare waren. Keine Hate-Kommentare.
Ja, ist doch scheiße, dass du aufhörst. Ich habe auch gerade überlegt, die Frage war auch eigentlich dumm. Es gibt eigentlich keine dummen Kommentare, wenn man sowas ankündigt, oder? Wenn man sagt, so ich höre auf.
Aber gut, das hätten das irgendwie Leute Künstlern sagen können. Glaube
ich, wenn so einfach so ein Musiker, so ein... So
ja genau, da ist so, nochmal
so,
was...
Wenn so Backstreet Boys announced haben, dass sie aufhören, ich glaube, da gab es schon ein bisschen Hate und Tote. Da gab es Tote, oder?
Ich hatte so ein bisschen Angst davor, dass Leute sagen so, er hätte schon längst machen sollen. Oder irgendwie so, jetzt...
Na, endlich.
Davor hatte ich halt so, wird beim Worst-Case-Szenario. Aber davor hatte ich so richtig Sorge, dass Leute so, er wird aber auch Zeit, einfach zu so schreiben. Gott.
Aber na gut, das sind dann auch Leute, die selber, glaube ich, würde ich mal sagen, Netflix Sport machen.
Ja, wahrscheinlich.
Also.
Ja, aber das war tatsächlich nicht der Fall und der Moment war auf jeden Fall für mich so ein Erleichterungsmoment.
Na, das ist doch gut. Ja gut, aber ich glaube, irgendwann gibt's immer so einen Punkt. Du hast ja auch schon von der krassen Verletzung geredet. Das war ja in England, ne? Das war bei Tour of Britain?
Ja.
Das lief ja nicht ganz glatt danach, ne?
Nö.
War das eine Sache, die dich, also auch gerade weil du ja medizinisch vorgebildet bist, die dich abgeschreckt hat nochmal zusätzlich? Oder wusstest du, das ist irgendwie gerade ein Einzelfall oder irgendwas? Vielleicht kannst du ja nochmal so, was alles schief geht. Ich glaube, wir haben auch irgendwie geschrieben und dann hast du mir geschrieben.
Bestimmt, ich habe ganz viel geschrieben, aber ich erinnere mich dank Codein an sehr wenig.
Also einfach so, und ich dachte so, hä, du bist doch gestürzt und musst ins Krankenhaus und du hast gesagt, ja, ich werde jetzt erstmal da und da hingefahren und was war da los?
Ja, also ich bin da in den Graben gestürzt und es war so klassische, eigentlich Sprung in den leeren Pool-Verletzung, weil ich halt mit dem Kopf aufgeschlagen bin durch die Kompression der Wirbelsäule eben die zwei Wirbel gebrochen sind. Grundsätzlich Wirbelbruch kann man nicht über einen Kamm scheren, weil am Wirbel kann man halt irgendwie ein Stück abbrechen. Außen ist dann nicht so spektakulär, aber bei einem instabilen Wirbel heißt es, dass der Wirbel einmal komplett durch ist und der Wirbelkörper sich sozusagen frei bewegen kann und dann natürlich auch ins Rückenmark rutschen sozusagen, Kompression aufs Rückenmark bringen.
Das klingt für den Laien erstmal nicht gut.
Nee, es war auch für den Kenner nicht angenehm. Und deshalb habe ich halt auch, weil ich wirklich, ich habe dann gemerkt, okay, mein Schlüsselbein ist durch, aber der Schmerz im Rücken war eben so prominent, dass ich halt wusste, okay, wenn das schon kaputt ist, dann muss im Rücken was kaputt sein, weil ich das Schlüsselbein nicht mal spüre. Und deshalb habe ich dann gebeten, mich nicht zu bewegen. Da hat man aber nicht so ganz auf mich gehört. Dann wurde ich auf die Trage gebracht. Da hat mich der Arzt kurz einen Check-up gemacht. Da habe ich ihm dann auf das Schlüsselbein hingewiesen. Und dann meinte er so, ja, Rücken, du bist nur aufs Radio gefallen. Und dann habe ich gesagt, nee, das Radio habe ich tatsächlich immer neben der Wirbelsäule, genau aus dem Grund. Ich bin nicht aufs Radio gestürzt, aber er fand sich überzeugender als mich. Und dann wurde ich ohne, normalerweise kriegt man ja so ein Stiffneck an oder wird auf das Spineboard geschnallt, wenn halt eben eine Rückenverletzung oder ein Wirbelbruch im Raum steht. oder einfach grundsätzlich zur Absicherung, sieht man ja jetzt ganz oft.
Ganz oft, ne?
Stabil einfach.
Genau. Aber nee, ich bin dann einfach so auf dieser Trage im Krankenwagen gefahren und auch sehr lange, weil wir halt hinterm Feld hergefahren sind, also sehr langsam. Und dann haben die mich im Zielort haben sie mich dann beim Teamparking rausgelassen und dann hat mich unsere Swanee oder Physio hat mich dann in die Notaufnahme gefahren und da saß ich dann knapp 8 Stunden, glaube ich, bis ich einen Arzt gesehen habe.
Du musstest dich ja ins Auto, du musstest laufen und dich ins Auto setzen?
Genau, ich habe dann meine Tasche geholt, habe mich ins Auto gesetzt, bin dann in die Notaufnahme gefahren, bin dann da reingelaufen und ich hatte auch relativ viel Prellmarken im Gesicht vom Helm. Habe dann auch auf das gebrochene Schlüsselbein hingewiesen, haben die gesagt, ja, setz dich erstmal. Dann habe ich nach 3 Stunden gefragt, ob ich eine Schlinge haben kann, weil meine Hand halt taub wurde und kalt. Das hat dann schon ein bisschen für Entspannung gesorgt. Und dann haben die das Schlüsselbein geröntgt und dann habe ich, wie gesagt, nach, glaube ich, 8 Stunden den Arzt gesehen. Und der hat dann auch auf mein Schlüsselbein hingewiesen. Dann habe ich gesagt, ja, das habe ich verstanden. Das sehe ich auch, das spüre ich auch, aber der Rückenschmerz ist so schlimm. Dann hat er mich auch kontrolliert und meinte so, ja, aber für also eine Wirbelfraktur zeigen sie zu wenig Schmerzen. Und dann hat er gemeint, er spricht nochmal mit seiner Oberärztin. Die kam dann dazu und die hatte zum Glück, die hatte so ein Armeezeichen am Revers irgendwie. Und die meinte dann so, ja, also sie sieht jetzt auch, ich habe eigentlich nicht so klassische starke Schmerzen, wie jetzt das sonst jemand hätte mit einem Wirbelbruch. Aber sie hat früher viel mit Soldaten gearbeitet und mit Athleten und sie weiß, dass Athleten und Soldaten nicht unbedingt immer normales Schmerzempfinden haben. Und sie machen jetzt doch mal ein Röntgen. Und da hat man dann schon den Bruch gesehen, da bin ich ins CT und da hat man dann gesehen, dass da eine instabile Fraktur ist. Und dann sind, glaube ich, waren 12 Stunden seit Sturz vergangen und da wurde ich dann immobilisiert und dann durfte ich mich nicht mehr bewegen ab dem Zeitpunkt. Außer, dann wurde ich nach Oxford verlegt, das war nur so ein kleines Krankenhaus im Zielort und die haben halt gesagt, ja okay, wir haben eigentlich keine spezielle Wirbelsäulenstation. Du wirst jetzt nach Oxford verlegt. Und die Herren, die mich dann abgeholt haben, fanden es auch wieder okay, dass ich mich bewege und in einen Sitzstuhl komme anstatt auf die Liege. Und dann habe ich auch gesagt, ich habe eine instabile Brustwirbelkörperfraktur. Ich sollte mich nicht höher aufsetzen als irgendwie 30 Grad. Nee, das geht schon. Und das war halt so, da war ich, an dem Punkt war ich halt auch einfach so, man ist ja auch irgendwie so verzweifelt, man weiß ja, ich bin jetzt auf die Hilfe angewiesen und ich will jetzt halt irgendwie das Arschloch sein.
Ja, die Leute dumm. Genau. Aber in dem, ja.
Und ich will jetzt halt einfach nur irgendwo ankommen und ich will was gegen die Schmerzen, weil bis dahin hatte ich halt irgendwie eine Paracetamol bekommen. Und dann kam ich in Oxford und auf diese Spine Unit und als die mich da rein, in diesem Sitzwagen da reingerollt haben, habe ich die Schwestern einfach nur so angeguckt, weil die halt natürlich eine instabile Brustwirbelkörperfraktur erwartet haben, auf keinen Fall sitzend. Die dann auch nur meinten so, yo, was geht hier? Die muss liegen, die darf nicht mehr höher mit dem Oberkörper als 30 Grad. Und ab dann war ich halt wirklich im Bett und dann komplettes Programm mit Bettpfanne, 4 Leute, die mich halt gedreht haben, weil ich halt einfach nichts mehr machen durfte. Und da ist halt, muss ich halt sagen, rückblickend war es halt wirklich Glück, dass in dieser Phase des Wartens in der Notaufnahme und meinen Rucksack rumtragend und ich hatte dann auch irgendwann Transport Hunger. Ich bin dann zu so einem Automaten gelaufen, um mir Essen zu holen. Da bin ich halt, ich war dann schon noch recht viel unterwegs. Da habe ich halt einfach echt Glück gehabt, dass da nichts verrutscht ist einfach.
Das kann auch passieren, ne? Dass wenn was gebrochen ist, dass dann und dann was passiert, was wäre dann passiert?
Dann kann halt alles passieren. Also dann kann halt einfach nur Druck aufs Rückenmark erfolgen. Es kann zu Taubheit kommen, das Rückenmark kann verletzt werden, je nachdem, wie stark das abrutscht. Und es war ja auch so, wenn ich darüber nachdenke, es war halt auch so richtig dumm, weil dadurch, dass ich so Schmerzen hatte, dann trotzdem irgendwann am Schlüsselbein, weil der Arm so taub war, dann habe ich mich immer so zusammengeklappt auf meine Oberschenkel. Also ich habe mich halt einfach so komplett auf meinen Oberschenkeln abgelegt.
Schön, erstmal komplett die Dehnung.
Ja, genau. Und dann denke ich mir so danach so, okay, flach liegen. Und ich habe mich einfach so einmal wie so ein Taschenmesser zusammengeklappt, weil so war mein Arm halt immer dann entlastet. Also es war halt wirklich wieder, wie immer, Glück gehört dazu. Und in dem Fall hatte ich dann Glück im Unglück. Und dann hatte ich wieder Pech, weil dank Brexit gab es ja ein bisschen wenig Sprit. Und
Ja, die fahren noch Fahrrad.
Also hast du eine Scheiße am Schuh?
Ich nach Oxford und nicht nach Hogwarts eingeliefert.
Und Oxford, also das Krankenhaus in Oxford ist 45 Minuten von London Heathrow entfernt. Und die SVL, das ist so die typische Versicherung für Radprofis, die hatten schon einen Flug organisiert, alles. Aber die haben keine geplanten medizinischen Transporte gemacht. Das heißt, ich konnte nicht vom Krankenhaus zum Flughafen transportiert werden. Und dann hat irgendwann die SVL gesagt, okay, das ist uns jetzt egal, wir schicken jetzt einen Krankenwagen nach England, der holt dich ab. Und dann haben die mich 13 Stunden in der Vakuummatratze von Oxford nach Köln gefahren.
Stimmt, die Story, die, ja, die kenne ich.
Das war
irgendwo solltest du da eh liegen, ist ja egal,
genau,
wo du liegst.
Und es war an meinem 32. Geburtstag. Es war der beste Geburtstag meines Lebens. Aber tatsächlich, als ich dann in Köln ankam, auch in dem Haus, in dem ich halt auch gearbeitet habe, die haben mich dann aufgenommen, weil wir da auch einen Wirbelsäulenchirurg haben. Ich war so erleichtert, das war wirklich das beste Geburtstagsgeschenk, das ich jemals bekommen habe. Einfach zurück in Deutschland, vertraute Gesichter und einfach zu wissen, okay, hier habe ich jetzt Leute, denen ich zu 100% vertraue, weil in England haben die halt erstmal gesagt, so, ja, wir müssen dich verschrauben. Und ich dachte einfach, ich lasse mich jetzt auf keinen Fall in England einfach hier Wirbelsäulen-OP, ohne mit irgendjemand Rücksprache gehalten zu haben. Auf keinen Fall. Aber um grundsätzlich deine Frage zu beantworten, das war jetzt etwas, eine große Ausführung. Ja, das war auf jeden Fall ein riesig großer Punkt, dass ich ab dem Zeitpunkt dachte, was ist denn, wenn dir sowas nicht in England passiert? NHS, vielleicht nicht das beste Gesundheitssystem, aber immer noch eine Sprache, die du gut sprichst, ja, wo du alles verstehen kannst. Was ist, wenn sowas in China passiert, beim letzten, ja, Rennen der Saison? Und du hängst in Guangxi, 32 Stunden Reise von zu Hause entfernt. Du verstehst keiner spricht Englisch. Ja. Und das war für mich, glaube ich, so einer der größten Angstfaktoren. Und wie gesagt, ich bin ja eh der Worst-Case-Mensch, ja, aber natürlich denkt man halt dann über den Worst-Case nach, wenn man den Worst-Case irgendwie schon mal erlebt hat. Und das war auch auf jeden Fall Thema, als ich dann mit der Psychologin dran an dem Trauma gearbeitet habe, dass ich halt gesagt habe, ich kann mir jetzt nicht mehr vorstellen, irgendwo auf der Welt Rennen zu fahren und überhaupt nicht zu wissen, wie ist die medizinische Versorgung? Weil was, wenn du zum Beispiel nicht bei Bewusstsein bist und du kannst einfach nicht mehr mitreden oder dich versteht keiner? Ist halt,
boah, direkt Schraube rein. So.
Und du hast ja auch noch mal das Hintergrundwissen.
Genau.
Das ist ja jetzt nicht so, wie wenn du oder ich, ah ja, okay, gut, irgendwas ist am Arm und der Arzt kommt, nee, Kollege, dein Ohrläppchen ist auf. So ist ja jetzt nicht so, sondern du weißt direkt schon so oder kannst schon mal so eine Diagnose oder was beruht darauf oder was könnte alles noch kommen? Ja. Das sind ja auch nochmal so Sachen, glaube ich, die dann dir dann im Kopf abspielen, wo man dann halt auch nochmal, ja, komplett crazy wird dann.
Ja.
Wie lange hat das gedauert, bis du da körperlich wieder fit geworden bist und wie lange hat es dann nochmal gedauert, dass du vom Kopf her auch wieder bereit warst, beziehungsweise wie hat die Traumatisierung dein anschließendes Rennfahren beeinflusst?
Also ich glaube, 6 Wochen hatte ich Bettruhe und durfte dann halt mit so einem Brace, mit so einer
Korsett.
Ja, mit so einem Korsett aufstehen, um zumindest auf Toilette zu gehen. Und dann durfte ich wieder aufs Rad. Ich bin dann, glaube ich, das erste Mal auf der Rolle gesessen, Anfang Dezember, also 2 Monate später. Und draußen fahren durfte ich dann wieder im Januar, also 3 Monate später. Und dann war ich eigentlich Ende Januar, war ich, glaube ich, im ersten Trainingslager mit IF. Und wir haben da Fotos gemacht. Und das hat auch alles eigentlich ganz gut funktioniert. Dann bin ich das erste Rennen gefahren, im März, meine ich, lockere. Mhm. Und mein Ziel war dann von Anfang an, halt wieder fit zu sein für Roubaix.
Mhm.
Und da wusste ich dann tatsächlich nicht, weil mit dem Wirbelbruch ist halt irgendwie so, die Schmerzen sind schon irgendwie immer da. So. Also ich habe auch jetzt immer noch Probleme, je nachdem, wenn ich jetzt hier auf der Matratze schlafe, zum Beispiel so ein bisschen schwieriger, wenn ich einen Rucksack trage.
Das Kritik hier gerade an deinem Gästezimmer.
Nee, aber es ist halt einfach, wir haben auch erstmal ein neues Bett gekauft, eine neue Matratze gekauft, weil ich bin jetzt halt einfach so auf einen Schlag irgendwie, was den Rücken angeht, so 30 Jahre vorgealtert. Ja. Und das, was mein Vater irgendwann angefangen hat, mit 50 zu erzählen, so, oh ja, ich brauche eine neue Matratze, das habe ich halt irgendwie jetzt mit 30. Deshalb, der Schmerz ist nie weggegangen, aber bei Roubaix war es dann halt so, ich wusste halt, okay, Kopfsteinpflaster Belgien kann ich fahren, habe halt danach starke Schmerzen, aber es geht. Aber Roubaix ist halt Roubaix.
Ja.
Und das kann man halt auch irgendwie nirgends simulieren.
Ja.
Und deshalb bin ich halt zum Rennen gefahren. Wir haben mittwochs dann Course Recon gemacht und ich dachte mir, ja, mal schauen, warten wir mal aufs erste Kopfsteinpflaster und gucken, ob es geht. Und dann habe ich gemerkt so, Aber es geht. Ja. Und dann, da war ich richtig erleichtert, weil ich dann wusste, okay, da kann ich am Samstag Rennen fahren.
Okay. Jetzt schon wieder.
Ja, aber da sieht man irgendwie auch wieder, oder war mir irgendwie auch schon, ja, seit längerem bewusst, dass halt Radsport einfach ein richtig grober Sport ist. Also das darf man halt nicht vergessen. Also jetzt nicht nur von dem Training, von dem Zeitaufwand, von dem, was dann halt auch die Ergebnisse sind. Also wenn wir jetzt da vom professionellen Radsport sprechen, jetzt gar nicht mal vom Hobby-Radsport, wo man ja aber schon merkt, sicherlich hast du auch Freunde und Freundinnen, die auch krass hobbymäßig trainieren, wo du denkst, also ja, wenn die Leute erstmal on fire sind, so da, und wir reden noch nicht von Triathlon.
Ja.
Ja. Was da halt auch einfach alles passieren kann.
Ja.
So, ja, also ob das jetzt so Diagnosen sind, ja, komm hier, zwei Arme gebrochen, komm, den Anstieg packst du jetzt noch, so, ja, und wenn man das dann immer vergleicht mit anderen Sportarten, so, ja gut, das ist halt so der Klassiker wie mit Fußball, wo du dir dann denkst, was ist da eigentlich los, aber gut, die schießen Tor, kriegen ihre Finker, ist halt leider nicht so im Radsport. Beim Rick, der hatte ja auch mal sowas ähnliches mit seiner Kopfverletzung, wo die auch meinten, er läuft, und irgendwann hat er auch irgendwann gecheckt, ich kann gar nicht mehr checken, fahre ich jetzt rechts oder links, ja, und wo dann auch irgendwie Wochen danach eine Gehirnerschütterung oder eine Schwere festgestellt wurde. Oder der eine Sportarzt von Boranskoe, richtig cooler Typ, vielleicht wird er sein, auch ein junger Typ, auch unser Alter, Anfang 30, und den hatte ich war das bei Paris-Roubaix dieses Jahr oder, nee, das hatte ich letztes Jahr in Paris beim Tour de France-Finale, habe ich den kennengelernt. Und der kam aus dem, der war davor Arzt bei Mixed Martial Art und dachte, okay, yo, das ist halt so, weißt du, endgegnermäßig.
Mhm.
Und dann meinte er irgendwie, ey, und dann bin ich hier im Radsport. Und dann meinte er auch, ey, Julie, tschüss, Feierabend. Also da ist das ja noch ein Witz, wenn die anderen sich da auf den Kopf hauen, ja, die Boys and the Girls, oder man, ey, dann sind die da einfach, keine Ahnung, 52 Kilo, fetzen damit gefühlt 100 km/h in die Hauswand rein. Und dann muss dann nicht mehr der sportliche Leiter oder die Leiterin sagen, so komm, pack's noch. Nee, geht eigentlich, ich fahr noch weiter. Und das ist ja oft, hat man ja oft gesehen.
Ja.
So, Alter. Oder gut, es kommt auch viel dazu, Adrenalin, und gibt's ja auch die Tests, ja, beim, wenn die Leute hinfallen, die, mhm, Fahrer oder die Fahrerin, wo dann die Sportärzte im Cabrio dann immer nochmal fragen, so, wie heißt du, hast, ja, du Kinder, und wenn ja, wie, und.
Das ist krass, also als erstes aufstehen, Radcomputer suchen.
Genau.
Und Brille suchen. Und Fahrrad suchen.
Ja.
Das ist gestört.
Das war diese, das war doch dieser krasse Sturz. War das Tom Screens? Der sich so fies abgelegt hat auf so einer Abfahrt, ich glaube in den USA. Und einfach ganz, und der, es war alles zerfetzt. Und was macht der? Steht auf und sucht sein Fahrrad. Und, ja, die Leute so, nein, du kannst nicht weiterfahren. Und er ist nochmal aufgestiegen, wollte weiter, weil es ging halt, war eine, ja, Abfahrt. Ja. Ist halt wieder weitergerollt. Und die Ärzte und alle meinen so, nein, hör auf, so, ey, so völlig, völlig auf Adrenalin, völlig, und der war völlig zerfetzt, so, der,
mhm. Das habe ich immer so, dieses, wenn du das Fernsehbild hast und die Leute bleiben liegen, dann war ich immer so, oh, fuck.
Ja, das, ja, ist fies. Doch, ja, beim Rugby. Beim Rugby ist es nämlich das oberste Gebot, dass man sich nicht vom Platz tragen lässt. Egal wie schlimm, es ist halt so toxische Männer-Ding.
Ja, aber
und dann merkst du halt so, wenn einer mit der Trage vom Platz getragen wird, dann ist halt richtig, oh, das ist richtig Game Over.
Aber die haben ja auch, ich glaube irgendwie bei Rugby und American Football, die haben ja auch irgendwie so 70-80% haben die so Hirnschäden.
Ja,
und wo die jetzt, ja, kriegt man ja jetzt mal mit, dass
ohne,
die dann...
Ohne Helm, ne?
Ja, ja, und dann absurde. Drehen die am Reit durch irgendwie, ja, die meisten haben dann kriegen irgendwie eine Psychose. Oder nee, Psychose ist jetzt nicht von Rugby, aber weißt du, was ich meine? Diese, ja, Gehirn...
Ja, da gibt's irgendwie, ey, auch einen Begriff.
Geistkrank. Ja, ja. Also, ja, nee, richtig grob, oder niet die ganze Familie um, weil sie durchdrehen, ein fieses.
Ja, er spielt nicht Rugby.
Nee, nee, wir fahren ja lieber mit dem Fahrrad gegen, genau, also, ja.
Jetzt sind wir wieder beim Thema Helm tragen.
Genau, Helm tragen, Helm tragen.
Auch beim Rugby.
Auch beim Rugby. Eine kurze Sache, vorab, bevor ich das vergesse. Kann sich sicherlich auch dazu äußern. Wir haben eine Mail bekommen, Bene.
Oh.
Ich fühle dich dafür.
Jemand, hat sich jemand beschwert?
Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Er war, der hat sich sehr darüber gefreut, dass du Rolle fährst und nicht Swift. Und hatte kurz gesagt, so, gibt's da irgendwie ein paar Tipps und Tricks? Wie sieht da bei dir so eine Einheit aus?
Na, jetzt aktuell gar nicht. Das ist ein weißes Blatt Papier. Früher bin ich meine normalen Einheiten auf der Rolle gefahren. Geht natürlich nur mit Powermeter, weil du da kein Feedback vom Smart Trainer hast oder sowas. Ne? Du brauchst schon Powermeter in der Kurbel. Und dann war so ein bisschen das Problem, wie macht man das? Weil du hast ja dann, ich habe so eine richtig Oldschool-Rolle. Es gibt mittlerweile Rollen, die, da kannst du auch Widerstand einstellen und sowas. Aber du kannst natürlich auch die Tricks machen. Das habe ich früher gemacht. Dann je nachdem, wie viel Widerstand du haben willst, kannst du Luft aus den Reifen lassen. und dann wird es auch immer schwerer und dann irgendwann wobbelt man da so auf der Rolle rum, aber du hast halt schön Widerstand und kannst trotzdem deine 4 Minuten und 8 Minuten und so fahren. Klar, kannst jetzt keine stehenden Starts Sprint üben, aber so alles, was Ausdauerbereich ist, kann man auf der freien Rolle auch gut machen. Also ob das jetzt, man sollte irgendwas machen, wo man noch so bei Sinn ist danach, dass man nicht runterfällt. Kann auch passieren, aber ist dann immer gut.
Also ich muss auch sagen, ich habe mich auf das Red Hook-Jahr, habe ich mich auch mit Fixgear-Bike auf freier Rolle vorbereitet. Ja. Weil ich da auch, also ich hatte keinen Smart-Trainer, war auch vom PJ-Budget nicht drin. ich muss ja
auch war da auch noch nicht so üblich, ne?
Muss man sagen. Nee. Da ging das, glaube ich, gerade, ja. Beziehungsweise ja wahrscheinlich 2015 oder sowas, gab es Swift Beta Version ja. oder sowas. Ja, und da hatte ich dann auch eben nur die freie Rolle und bin da vor mich hingejockelt.
Aber das hat tatsächlich auch gut funktioniert. Genau, und das ist fürs Bahnrad ja eh eigentlich geiler, weil, also klar, erstmal Bahnrad kriegst du gar nicht auf dem Smart-Trainer eigentlich rauf.
Ja.
Und da geht es ja vor allem auch viel mehr um Kadenz, ne? Also die Trittfrequenz und sowas alles und dass man da geschmeidig bleibt, auch im 120er, 130er Bereich und so. Und da, ich meine, die Power hat man oder holt man sich dann eh auf der Straße oder im Kraftraum. Ja. Insofern ist es eine geile Sache und ich find's nach wie vor angenehmer, weil es sich einfach wie Fahrradfahren anfühlt. So im Vergleich zum Smart-Trainer. Ich weiß, da gibt's Unterschiede. Man kann ja, wie heißen diese Bretter, die man sich drunter klemmen kann, die wackeln?
Boomboard, glaube ich. Lennart benutzt das ja und ist mega happy damit, weil er sonst auch so Probleme bekommt irgendwie mit seinem rechten Bein. Und der ist mega happy, weil er dann halt wirklich die natürliche Bewegung hat eigentlich.
Kann der freie Rolle fahren eigentlich? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nee,
wahrscheinlich nicht. Lennart Klein kann nicht freie Rolle fahren.
kann man einfach mal behaupten.
Ja.
Was ich aber auf jeden Fall sehr empfehlen kann, was ich dieses Jahr, als wir in Chicago beim Rennenfahren getestet habe, diese neue Rolle von Wahoo, die es gibt, wo man eigentlich das Vorderrad einklemmt, aber hinten sozusagen wie freie Rolle fährt. Das habe ich als sehr angenehm empfunden, weil man hat halt trotzdem dieses schnelles Rad drauf. Aber man ist halt trotzdem, ich finde halt auf der freien Rolle ist halt so, man kann jetzt nicht irgendwie abends entspannt mal 3 Stunden fahren und dabei irgendwie ein YouTube-Video gucken.
Mein Rekord sind 4 Stunden.
Ja, aber wie entspannt ist die Frage? Und da kann man halt schon sagen, okay, ich habe vorne das Rad eingespannt, ich kann dann auch einfach mal ein Glühwein trinken nebenher und das passt.
Oder ein
Wodka-O-Echsen.
Also mal Wodka-O-Echsen und dann auf die Rolle. Aber grundsätzlich zurück zu der Frage, man kann tatsächlich, eigentlich würde ich behaupten, fast alles auf der freien Rolle auch trainieren. Man muss halt ein bisschen geübt sein. Ne? Wir hatten mir gestern so ein Video gezeigt, wo jemand auf der freien Rolle gefahren ist. Und das ist einfach so unentspannt. Du hast mir das gezeigt, ne? Ja. Es sah einfach so krass unentspannt aus. Und dann kannst du auf jeden Fall nicht trainieren. So, wenn du halt noch in der Phase bist, wo du damit klarkommen musst, auf dieser Rolle zu fahren, da kannst du erstmal laufen lernen und dann das Rennen anfangen. Aber sonst, wenn man da sich eingegroovt hat auf der Rolle, dann ist das auch kein Thema mit. So an der Anfangsphase solltet ihr auf jeden Fall auf dem Fernseher nichts machen, wo zu viel Bewegung ist. Ich weiß, am Anfang habe ich immer The Big Bang Theory geguckt. Und das ist dieses mega schnelle Intro.
Mhm.
Da habe ich immer, wenn das Intro kam, musste ich runtergucken, weil ich mal fast von der Rolle gefallen bin, weil halt irgendwie so viel Bewegung war. Oder wenn man Radrennen guckt, ist halt auch ganz oft was, wenn du die Motorradperspektive hast und dann biegen die um. Dann macht man automatisch, will man so mitfahren, weil man sitzt ja auf dem Rad.
Ja.
Und das ist auch risky dann. Deswegen sollte man, aber das hört auch irgendwann auf. Irgendwann ist das so automatisch, da kann man dann auch den Kopf zur Seite drehen und sich mit Leuten unterhalten und so. Das ist dann nicht mehr.
Freihändig fahren.
Freihändig, ja. Das sollte man üben, weil man auch trinken muss und irgendwelche Sachen machen muss.
Und was ich auch nicht empfehlen kann, ich habe dann früher mal so einbeinige Intervalle gemacht. Und dann muss man ja aber, dann finde ich es halt viel schwerer, was macht man eigentlich mit dem Bein, das nicht eingeklickt ist. Dann bin ich auf die Idee gekommen, weil ich immer neben meiner Kommode gefahren bin, dass ich einfach eine Schublade rausziehe und mich so in die Schublade stelle. Ist nicht gut.
Nee.
Hebel ist zu groß.
Hebel ist zu groß und vor allem ist ja das Gleiche, wie kennt man ja, wenn einem plötzlich jemand in die Seite reinfährt oder gegen Lenker fährt und man kriegt so einen Schlenker, so ist es ja die ganze Zeit dann, weil du die Balance, die eigentliche Bewegung vom Rad unterbindest und dann kriegst du ja einen totalen Drall. Nö, aber man kann da eigentlich alles so trainieren. Und was man trainieren muss, ist es dann natürlich sehr individuell, was man vorhat. Ich würde immer all out. Egal.
60 Minuten all out.
Egal welche Länge, Intervall, immer all out. Das ist wichtig.
Bene all out Herzberg.
Wenn wir bei Training sind, habe ich eine Sache, die mich sehr interessiert. Und ich glaube, es interessiert alle.
Ich habe heute noch nicht trainiert. Und weil ich heute noch Zug fahre, werde ich auch heute nicht mehr trainieren.
So, okay, dann haben wir es geklärt. Sehr gut. Nee, und dadurch, dass du jetzt ja auch nicht mehr die Konkurrenz fürchten musst, kannst du über deine Zahlen reden? Kannst du uns da Auskunft geben? Kannst du die Leute abholen, was du geleistet hast in deinem Leben?
Ja, immer großes Blatt, 8000 Watt.
So, das war so die wichtigste Frage und die wichtigste Antwort.
FDP und, 8000 Watt.
Und an diesem Tisch wird nicht gelogen.
Nein. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Ja, vielleicht noch eine andere Sache, die Leute auch interessiert oder uns ja selber auch. Winter, Fahrradfahren, wir lieben es alle. Was ist dein Tipp? Hast du einen Tipp, wo du sagst, so, da habe ich 50 Jahre gebraucht, bis ich dahinter kam oder was weiß ich, du die Riegel davor im Backofen, dann frieren die nicht direkt ein oder gibt's ja irgendwie was, wo du sagst?
Also für mich, und das ist auch keine Rocket Science, war der größte Game Changer, und der ist aber leider nicht günstig. Gute Klamotten machen schon einen Unterschied. Also ich bin ja eigentlich den Großteil meiner Karriere, weil meistens halt einfach irgendwie armer Student oder Auszubildender.
Ja. Und einfach Schwab.
Und einfach auch Schwabe, ja. Never underestimate. Das schneiden wir raus.
Hier wird nichts geschnitten.
Hier wird nichts geschnitten.
Hier wird einfach all out die ganze Zeit an diesem Tisch.
Deshalb bin ich halt viel mit so Aldi gefahren und so irgendwie viel Layer und dann irgendwie nochmal ein Baumwollpulli dazwischen von Fruit of the Loom. Ist schon Quatsch. Also ja. Dann habe ich halt das erste Mal gute Klamotten bekommen, als ich bei Canyon SRAM war. Und dann dachte ich mir so im Winter, krass, man muss nicht ab Kilometer 1 frieren, sondern man fängt einfach so erst nach zwei, drei Stunden an zu frieren. Und das ist halt wirklich krass, weil meine Verwandtschaft zieht sich immer noch so an, wie ich davor. Und dann waren denn einfach immer super kalt. Und ich dachte mir einfach so, nö, mir geht's gut. Also Klamotten machen halt wirklich den größten Unterschied, würde ich sagen.
Ist ja echt leider, so, ist ja im Radsport tatsächlich so, dass leider das Equipment echt so viel ausmacht, ne?
Ja.
Das ist leider so eine Materialschlacht, die sich aber auch irgendwie dann lohnt.
Aber ich würde halt sagen, eine gute Hose, ein gutes Unterhemd und eine gute Jacke und dann seid ihr einfach, weil man geht ja auch nicht unbedingt dann jeden Tag raus.
Ja.
Und dann wäscht man es halt durch und dann kann man es zwei Tage später wieder anziehen. Also ich glaube, mit den drei Sachen ist man eigentlich schon ganz gut bedient. Und dann halt Überschuhe. Und da habe ich gesagt, also was für mich sonst noch so ein großer Gamechanger war, ist nochmal unter die Überschuhe diese Toe-Cover drauf.
Mhm.
Weil dann hat man einfach so doppelt.
Da habe ich das, du wahrscheinlich auch, weil du hast auch große Füße, ne?
Ja.
Und da ist das Problem, dass voll oft Überschuhe nicht über 46 hinausgehen. Ja. Und du hast halt dann, du kriegst da nichts drunter, weil es schon so eng ist. Und dann ist auch, wenn die zu eng sind, dann bringen die auch nicht mehr so viel.
Ja, das stimmt.
Was man auch machen kann, das hatte ich mal vor ein paar Jahren hier in Berlin gemacht, da kam ich auf die grandiose Idee, über Silvester fast an die Ostsee zu fahren mit einem Roadbike-Party.
Magnus.
Und da hatte ich mir erst diese Latex, wie heißen die?
Velotoes.
Velotoes rübergetan. So.
Stimmt, die sind auch immer noch so richtig
gut. Dann war schon mal, da geht nichts rein, nichts raus. Und darüber hatte ich dann nochmal meine Thermo-Überschuhe. Das war geil. Das war, ich glaube, einer der einzigen Male, wo ich nie, also wo, gut, man ist damit auch mal eine Dreiviertelstunde beschäftigt, das anzuziehen.
Ja.
Da muss man mal so Strecke mit Zeit in die Waage stellen. Aber genau, ja.
Und was auch ganz gut ist und günstiger, aber nicht so umweltverträglich, Alufolie über die Zehen, finde ich eigentlich auch immer
hält
ganz
es?
Gut. Ja.
Zerfleddert also, es nicht? Und
doch, es zerfleddert. Ja. Du musst halt die kleinen Anteile dann später aus dem Schuh rausholen.
Geil.
Oder ansonsten, was glaube ich wirklich der krasseste Gamechanger ist, wenn man einfach einen Winterschuh trägt. Weil ich glaube, das Hauptproblem ist ja auch immer diese, es ist halt einfach so eine Carbonsohle, die kühlt halt einfach aus, die hält irgendwie nichts ab. Meistens ist auch irgendwie noch ein Loch drin oder sowas zur Belüftung. Ja, ist halt, das Loch zur Belüftung ist nett bei 30 Grad, aber bei minus 2
nicht so geil.
Nicht so gut. Ja. Und ich glaube, wenn man da einen Winterschuh hat, dann ist dieses Zehenfallen-Ab-Problem halt irgendwie weg. Aber ich habe auch keinen Winterschuh. Aber es,
die sahen bisher auch einfach immer kacke aus. Ich habe letztens einen gesehen, der war weiß.
Mm. Ich finde, du liebst die weißen Schuhe, gell?
Ja, den habe ich auch gesehen.
Und das ist dann schon wieder was anderes.
Ja.
Vor allem, der war weiß. Aber dann, also der war knöchelhoch auch, ne? Das sind ja alle, aber der war weiß, so wie der normale Schuh, und der Knöchelbereich war dann schwarz. Das heißt, wenn du eine lange Hose anhast, eine schwarze lange Hose und diesen Schuh, dann sieht man einfach nur einen weißen Schuh und den Übergang nicht. Das ist ganz clever.
Ja. Also es gibt auch ästhetische Lösungen mittlerweile.
Mittlerweile, ja.
Mittlerweile.
Aber
natürlich auch nur für Geld.
auch nur für Geld. Aber ich glaube, der ging sogar. Aber ne, ist ja egal.
Ja,
das war von Physik, war das.
Ja, vor allem, der ging so, ist halt auch so, im Radsport, ja. Also die günstige Jacke kostet dann nur 250
Euro. Ja, genau, im Sale. So,
genau.
So, dann im Frühjahr, wenn der Winter schon wieder vorbei ist. Ja. So, ja. Danke.
Shake Dry, sag ich nur.
Ja.
Das ist mein Wort des Jahres. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber...
Nochmal, was?
Shake Dry. Ich höre das jetzt die ganze Zeit immer. Es gibt Probleme bei der Shake Dry Materialzulieferung. Es sind halt irgendwie diese regen Winterjacken, die man halt einmal ausschüttelt und dann ist alles feuchte weg.
Ach so, mit so einer 50.000er Wassersäule, wo es mal so schön abperlt.
Ja. Okay. Aber du hattest wahrscheinlich also eh, dadurch, dass du diese Verbindung zu Swift ja eh auch hattest und zum Rollefahren, hast du viel Zeit im Winter auch einfach drin verbracht, oder?
Ja, ich habe, das ist ja der größte Irrglaube, mit dem ich konfrontiert war. Weil wenn man die Swift Academy gewinnt, dann sind alle immer so, ja, du swiftest ja viel. Aber ich hatte ja nie eine Rolle. Wie gesagt, ich habe davor den Winter auch nur auf der freien Rolle. Dann habe ich mir von Atom, kennst du auch noch, oder?
Ja.
Björn Holzapfel, von dem habe ich mir eine Rolle geliehen um und ihm seinen Laptop abgekauft, weil Swift auf meinem Laptop nicht lief. Also habe ich die Rolle von ihm genommen und es war noch so eine mit so einem Handhebel, so eine ganz alte.
Geil, mit so einem Kabel von hinten nach vorne, was man sich dann an den Lenker macht und dann so.
Ja, also damit habe ich die Swift Academy gemacht.
Geil.
Und dann hat man im Halbfinale aber schon, also für den Einzug ins Halbfinale hat man einen Wahoo Kicker bekommen. Und da habe ich dann gedacht, so oh krass, das macht ja richtig was aus. Aber trotzdem bin ich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nie Rolle gefahren, auch nicht geswiftet. Also ich habe mich im September ging die Swift Academy los und im August habe ich mich angemeldet bei Swift. Mhm. Also ich hatte nicht viel Übung. Und dann war es halt so, klar, Swift war unser Sponsor und ich hatte auch immer viel mit Swift zu tun. Aber ich bin trotzdem nie viel geswiftet, weil dann war ich halt irgendwie Profi. Man war im Trainingslager im Winter. Ich habe in Spanien gewohnt. Und dann kam Corona. Und dann dachte ich mir, oh, das macht ja richtig Spaß. Also dann, ich bin wirklich während der Covid-Zeit im Lockdown auch sehr solidarisch mit meinen Teamkollegen, die alle in Spanien gewohnt haben und ja gar nicht raus durften.
Wie lange die durften? 3 Monate oder
was? Ja, irgendwie so. Und dann habe ich mir irgendwie so ein bisschen aus Solidarität haben wir uns halt auch...
Zu Recht.
In
Deutschland regnet es immer zu Recht.
Genau. Habe ich mich halt auf die Rolle gesetzt, habe mich dann eher mit denen irgendwie verabredet, gemeinsam zu fahren, was dann halt irgendwie auch so für mich dann richtig dieses... vorher hieß es halt immer so, ja, Swift ist die Community und so. Und ich dachte mir immer so, ja gut, ich fahre halt immer alleine. So. Und da habe ich dann halt zum ersten Mal wirklich verstanden, auch durch diese Lockdown-Isolation, wie cool das eigentlich ist, dass man mit irgendwie Leuten, die gerade in Spanien in ihre Wohnung hocken und ich sitze in Köln in meiner Wohnung, aber wir können trotzdem zusammen Rad fahren und uns betteln an einem Anstieg. Da habe ich das so richtig genießen gelernt. Und dann gab es ja auch die Tour de France auf Swift für uns Frauen. Und da konnte ich dann auch eine Etappe für mich entscheiden, wo ich dann auch so zum ersten Mal wieder so gemerkt habe, so ich glaube, wenn ich schlauer fahre und weniger Angst habe, dann kann ich wirklich...
Ah, weil du da im Prinzip in deiner Comfortzone, in deinen eigenen vier Wänden warst,
genau.
Hast du nicht so ein...
Und dann konnte ich halt einfach so nur meine Peak Power abliefern und dann lief
nicht,
das auch
du nicht stürzen.
Im Sprint. Genau. Und da habe ich dann auch so, da habe ich halt wirklich eine richtige Sucht entwickelt. Also ich war dann einfach nur, ich habe mich auf die Rolle gesetzt, habe nach einem Community Ride geguckt, mich den Community Ride gefahren, dann habe ich nach einem Rennen geguckt, habe ich das Rennen gefahren, dann habe ich noch nach einem Community... Und dann sind einfach so 4 Stunden Rollefahren vorbei und es war einfach eigentlich nur geil. Und da habe ich dann... Da war ich dann, bis dahin war ich, glaube ich, irgendwie Level 15 Swifter oder sowas.
Du hast ein recht hohes Level.
Und jetzt bin ich
Level. Gibt's da Level?
Ja, ja.
Also auf meiner freien Rolle gibt's keine Level. Wie kann ich mir auf der freien Rolle Level freischalten?
Ja, du musst swiften. Und du könntest ja theoretisch mit deinem Powermeter, wenn du einen Powermeter hättest, könntest du ja trotzdem auf der freien Rolle fahren.
Aber dann habe ich wieder einen Powermeter. Und das will ich ja nicht mehr.
Ja.
Das ist ja das
ohne Powermeter kein Swift. Also dein Avatar bewegt sich
halt. Ich will auch gar nicht. Du kannst zu viel Swift-Werbung hier jetzt.
Ja.
Fahrtfreie Rolle. Ist günstiger. 150 Euro, Tax Antares.
Aber ja,
trefft euch mit Freunden im Keller.
Ja. Tack, tack, tack. Kommt zu mir in die Tiefgarage, da haben wir einen Platz.
Ja, aber wie ihr seht, ich bin tatsächlich mittlerweile wirklich passionierter Swifter, bin jetzt Level 53 Swifter. Und da habe ich dann auch so ein Battle angefangen mit, damals war ich mit Ella Harris und Hannah Ludwig noch im Team. Und wir waren ungefähr auf einem ähnlichen Level. Und da habe ich gemerkt, die leveln viel schneller auf als ich. Und dann dachte ich mir so, wie passiert das? Und dann habe ich erstmal verstanden, wie das funktioniert, weil ich wusste vorher nicht, dass man bei Swift Welten auswählen kann. Ich
dachte, dass man cheaten kann.
Sondern
ich
bin halt einfach, ich habe mich angemeldet und dann habe ich auf Go gedrückt. So. Und dann habe ich erstmal gemerkt, wenn man unterschiedliche Strecken fährt, dann kriegt man da andere Experience Points und
das.
Und dann habe ich mich da richtig reingefuchst. Ja. Einfach nur wegen, weil ich Ella Harris besiegen wollte.
Hast du es geschafft? Ich, was hat die jetzt für ein Level?
Ich habe die so abgehängt.
Was, aber was zur Einordnung, was heißt, also du hast Level 53, gibt es ein Maximum? Nee, wahrscheinlich nicht, ja.
Doch, es war bisher 50 und jetzt wurde es auf 60 erweitert. Und ich, deshalb habe ich mich jetzt, ich glaube, ich bin im April Level 50 geworden. Und dann bin ich jetzt halt die ganze Zeit bei 50 stehen geblieben. Und jetzt kann man seit irgendwie Oktober auf 60 aufleveln. Und deshalb ist jetzt eigentlich mein Plan, diesen Winter auf Level 60 zu kommen.
Kannst du dir in der Klinik, gibt's da einen Aufenthaltsraum, oder? Kannst du dir da nicht eine Rolle hinstellen?
Ja, tatsächlich gibt's, ich hatte beim Bewerbungsgespräch mit dem Chefarzt gesprochen, weil er auch Radfahrer ist und weil der Chefarzt der Anästhesie, sag ich schon, der Chefarzt der Allgemeinmedizin ist ein großer Parallelwelten-Fan. Und auch Radfahrer. Und er hat gesagt, eigentlich müssten wir uns so ein Swift-Setup unten in der Physiotherapie in diesen Fitnessraum stellen. Das wäre eigentlich ganz cool.
Ja, sehr gut. Einfach so ein bisschen, wenn Notfall ist, ein bisschen verschwitzt ankommen im Bild, aber macht ja nichts.
Genau.
Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr alle zu dritt zur selben Zeit Pause habt und dann noch eine Stunde Swift oder eine Dreiviertel, ist sehr gering.
Ja.
Würde ich machen.
Vor allem die Chefärzte sind auch zu den Dienstzeiten der Assistenten nicht da. Ja.
Und es trägt ja auch zur Fitness bei.
Ja.
Ja? Also Arbeitgeber, genau.
So, und bisschen, man kann ja auch direkt den Strom, den man erzeugt, in die Klinik wieder einspeisen, den nächsten Defibrillator irgendwie ein bisschen anfeuern.
Das ist ja das Traurige eigentlich, dass man, wie wenig Strom man eigentlich produzieren würde. Also da gab es doch mal dieses Video von Robert Förstemann mit dem Toaster.
Ja, ja.
Und dann denkt man ja, und klar, man guckt irgendwie so auf den Föhn und der hat irgendwie 1000 Watt. Ja. Jetzt, 1000 Watt ist halt schon nicht viel. Nicht so viel wie 8000.
Ja.
Schon einiges.
Schon einiges, weil wenn man lange Haare trocken kriegen will.
Ja.
Strampeln.
Ja. Okay. Schön.
Hast du noch Fragen an uns?
Ja, also die Fragen, die ich an euch habe, die gehen nur off-record.
Die gehen
off-record.
Ja, ja. Ja. Das ist richtig. Da sind wir bei meinem nackten Handstand.
Genau, also wenn sich das jetzt so langsam Richtung Ende zieht. Ich habe, weil wir nehmen hat mir am Anfang schon gesagt, am Sonntag nach der Party auf. Ich habe eben gerade vorhin auf dem Handy gesehen, nach Track-IDs, da werde ich welche droppen, beziehungsweise die in die Spotify-Playlist hinzufügen.
Das ist gut. Ey, und wir suchen das Video raus von deinem Red Hook-Fast-Sturz, von The Move.
Der ist auf jeden Fall bei Kira McFitty im...
Sehr gut. Das verlinken wir in den Shownotes wie immer.
Ja.
Stimmt, das ist ein Running Gag, wir verlinken nie irgendwas in den Shownotes, wir sagen es immer nur.
Das ist immer in den Shownotes.
Genau. Aber jetzt müssen wir ja, wo du hier auch dabei bist, müssen wir Shownotes machen.
Ja, ich schicke euch den Link.
Ja, das ist gut, dann kann ich es nicht vergessen. Boah, das sind Geschenke, eingeschenkt.
Schon mal ein Vorab Weihnachtsgeschenk.
Cool. Ihr seht es nicht,
aber mir wurde gerade ein 8000 Watt Bravo Pulli übergeben. Und jetzt werde ich den Standard-Pulli, den ich gerade trage, einfach in die Ecke pfeffern.
Scheiße. Ist der Rang abgelaufen, ey.
Der Rang ist abgelaufen.
Und mit dem 8000 Watt Pulli zurück in die Deutsche Bahn und zurück nach Köln fahren. Vielen Dank.
Ja, kein Problem.
Vielen Dank an dich und viel Glück in der Bahn. Und wir machen jetzt hier einen Deckel drauf. Es war sehr schön.
Fand ich auch.
Beehre uns bald wieder. Und viel Glück beim Einstieg in die zivile Welt.
Vielen, vielen Dank.
Tschüss.
Bis Tschüss. Zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Habt euch wohl.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine